Temptation Island, Folge 2. Die Nerven liegen blank bei den ersten Paaren, denn es gibt das erste Schlüsselloch und vor allem Tatum hat daran sehr zu knabbern. Es geht aber noch um ein weiteres Trash-Format.
Und zwar um Prominenz getrennt, denn da stehen zwei Personen sehr stark im Mittelpunkt, und zwar Gloria und Jakob. Die beiden streiten nämlich ununterbrochen und werfen sich irgendwelche Beleidigungen an den Kopf und es soll zur Ausschreitung gekommen sein.
Ordentlich Beef gibt's aber auch bei Netflix in der neuen A24-Dramedy namens Beef, in der sich ein harmloser Streit auf einem Parkplatz zu einem absurden Rachefeldzug entwickelt.
Dazu geht's um die letzten Mysterien bei The Masked Singer, es geht um DSDS, da gibt's auch Beef, es geht um den ESC und Jule muss überraschenderweise ran beim Quiz auf Speed, also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Ja, hallo, hier ist Fernsehen für alle, hier ist Dennis und hier ist der virale Podcast. Als der sind wir mittlerweile bekannt, weil natürlich kennt ihr uns vor allem von dem einen viralen TikTok, das ihr natürlich in eurer Timeline hattet und deswegen habt ihr diesen Podcast ausgecheckt. Schön, dass ihr da seid natürlich. Heute wird einiges Spannendes passieren. Ihr werdet aus eurer TikTok-Welt rausgerissen werden und in ein audiotives Meisterwerk reingespült werden. Und dieses Meisterwerk werden zwei Menschen bespielen, die zu meiner Überraschung noch nie zusammen in einer Folge waren. Warum? Das werden sie jetzt gleich selber verkünden, woran das gelegen hat. Eine jahrelange Feindschaft, kann ich schon mal verraten. Hier ist auf jeden Fall einerseits Jule.
Hallo.
Und andererseits Jana.
Hallo, setz doch keine Gerüchte in die Welt. Was soll denn das?
Das mache ich am liebsten. Bei jeder Begrüßung immer ein Gerücht. Und eins bleibt mal hängen dann irgendwann. Jetzt starten wir aber rein mit Trash TV natürlich. Temptation Island Folge 2 haben wir hier vorliegen. Wir haben in der letzten Woche ja schon eben medienwirksam und TikTok-wirksam über den Einzug der Kandidaten geredet und haben vor allem auch den ersten Shitstorm auch kassiert in Person von Selma. Da müssen wir sie natürlich in Schutz nehmen, da hat sie natürlich überhaupt nichts falsch gemacht. Ich habe einfach nur sehr frech alles so hingeschnitten, damit es mir natürlich passt, weil ich bin natürlich ein frecher Fernsehmacher.
Ja, ich habe ja schon einen kleinen Shitstorm damals bekommen bei der Lukas-Sache, wo ich ihn, ich weiß gar nicht, wie habe ich ihn nochmal genannt?
Arschloch, glaube ich, oder?
Ja, stimmt. Ich glaube schon. Ich glaube, du sagtest sehr deutlich, dass du ihn hasst.
Ja, stimmt. Ich habe gesagt,
also ich hasse ihn wirklich. Ich komme immer sehr nett drüber, finde ich, in diesen Schnipseln für TikTok, weil ich dann immer nur so nachfrage und einfach die Leute so erzählen lasse.
Was? Du hasst Lukas Cordalis?
Ja, kann ich gar nicht verstehen. Ja. Naja, aber Temptation Island, gibt es da ja schon jemanden, den ihr so richtig hasst?
Alle?
Ja.
Nee, also was heißt alle? Also die Männer finde ich schon alle, also die vergebenen Männer finde ich schon fast alle ziemlich schwierig. Jetzt bis auf Adam, der macht nicht so viel. Heißt Adam, oder? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen.
Ich habe seinen Namen vergessen.
Weil der Kleine mit dem Bart.
Ja, weil genau. der macht halt nicht so viel. Der ist halt da. Der freut sich, wenn sich da mal eine Dame zu ihm setzt und sich an ihn schmiegt. Aber er macht nicht viel. Dadurch möchte ich noch kein Urteil über ihn fällen. Den Rest finde ich aber schwierig.
Ja, also es geht auch dabei nicht wirklich okay, dass die sich extrem an die anderen Frauen ranmachen, was ja alle ein bisschen tun, aber zum Beispiel Nico finde ich auch von der Art her sehr unangenehm. Also wie er spricht und wie er auch immer die ganze Zeit sagt so, ja, der Adrian, der lebt gefährlich und sowas. Mhm. Die ganze Zeit droppt, das ist halt richtig anstrengend.
Jedes zweite Wort von ihm ist gefährlich, doch, doch.
Ja. Ich finde, Nico kann natürlich auch sein, dass man natürlich mit dem Namen Legat dann was anderes assoziiert, aber ich habe noch gar keinen richtigen Grund, um ihn jetzt unangenehm zu finden. Also ich finde nicht, dass er sich groß schon was geleistet hat. So, also es gab ja sogar die Szene, wo dann quasi seine große Ernsthaftigkeit entdeckt wird und wo er dann irgendwann diesen Moment bekommt, wo er dann vor den anderen Verführerinnen sitzt und dann so erzählen darf von wegen, nee, aber also ich weiß natürlich hier, wo meine Grenze ist. Ich mache hier ein bisschen Quatsch, ich mache hier ein bisschen Spaß, ich massiere auch und ihr dürft mich auch anfassen und so. Aber ich weiß halt, wo meine Grenze ist. Ne, kann natürlich auch sein, dass es jetzt schon so etabliert wird von wegen, ah, okay, ne, der denkt, er hat alles verstanden, aber er hat eigentlich gar nichts verstanden, weil er am Ende irgendwie halt scheitern wird in diesem Experiment. Aber irgendwie glaube ich es nicht bei Nico.
Ich glaube auch nicht unbedingt, aber ich finde ihn halt von seiner Art anstrengend. Also nicht unbedingt, was er so macht und was er tut, aber wie er spricht. Und ja, das finde ich halt bei ihm nervig. Aber so an sich, also am schlimmsten ist ja wirklich, da kommen wir zu einigen, ist ja Adrian.
Ja.
Ja, der ist ja also wirklich ganz, ganz schlimm. Also
ja.
Also ich finde den super.
Das
was findest du denn an ihm so schlimm?
Ich höre schon das TikTok-Snippet. Sei vorsichtig, Jule, was du jetzt sagst.
Ja, gibt mir halt übelst den Ick. Also, was soll ich sagen?
Ich weiß auch nicht. Ich finde halt auch so, wenn man so hört, wie seine Freundin, Charlene heißt sie?
Ja.
Wie er mit ihr, hatten wir schon in der ersten Episode gesehen, wie er so mit ihr spricht, dieses, du lässt dich ja ganz schön gehen. Und ich denke mir, was hat der mit der armen Frau in der Beziehung angestellt, dass sie das als Kompliment auffasst, wenn ein Vergebener zu ihr sagt, als sie so über ihre Figur sprechen und er sagt, es ist ja nicht so, als würde man sagen, boah, ist die fett. Und sie sich voll darüber freut, als hätte er ihr gerade sonst was für ein nettes Kompliment gedacht.
Das muss ich ja nochmal raussuchen, weil das fand ich auch irgendwie außerordentlich stark hier, den Moment. Charlene hat Komplexe wegen ihres Körpers. Der Verführer sagt, ich finde es gar nicht so krass. Also ja. Ich finde es ja. Bei dir gar nicht so krass.
Genau. Ja.
Und danach eben, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, ist die fett. Das war
sie hat sich voll darüber gefreut. Ja. Sie war ja so ganz glücklich und meinte, ja, oh, voll süß. Und dass sie sich ja wünschen würde, dass ihr Adrian irgendwie mal so nett zu ihr wäre. Und man denkt sich, was hat der mit der Arm gemacht in den letzten Jahren? Systematisch ihr Selbstbewusstsein irgendwie runtergemacht oder was ist da los?
Leider dieser Klassiker mittlerweile ja schon. Also deswegen überrascht einen das ja auch gar nicht mehr so, obwohl man hier wieder auch, ne, man muss, das hat auch letztes Mal einer geschrieben, dass wir an einer Stelle irgendwie nicht konkret die Frauenfeindlichkeit herausgehoben haben. Aber wenn man ständig diese Formate guckt, das verwischt dann oder verblasst dann fast schon so ein bisschen. Und natürlich kann man es hier auch wieder sagen. Natürlich ist das krass frauenfeindlich, natürlich ist das nicht cool. Und natürlich feiern wir den jetzt auch nicht ab, indem wir hier das Format mit dem besprechen. Aber es ist natürlich in diesen Formaten irgendwie darauf angelegt, dass man das akzeptiert dann irgendwann mal und natürlich aber für sich ja schon sich erhebt, ne, über diese Leute und eigentlich mit aufgeklärtem Geist da irgendwie rangeht und ich hoffe, dass das alle haben. Also ich setze das immer fast schon voraus, deswegen sage ich das auch gar nicht mehr, dass man natürlich diese Sachen irgendwie richtig und normal einschätzt letztendlich. Also von daher, seht es mir nach, dass wir das nicht immer hier ansprechen müssen, was jetzt konkret so falsch an diesen Aussagen ist, sondern dass wir das einfach mal drüber gehen und das einfach voraussetzen, dass da jeder auf derselben Linie ist. Naja, ansonsten, also Adrian auf jeden Fall hat auch natürlich in dieser Folge wieder Szenen dabei, wobei das ja eigentlich eine Folge war, die vor allem von den Reaktionen der Frauen auf die Bilder der Männer geprägt war. Ne? Also es gab ein erstes Schlüsselloch und da haben die Frauen eigentlich nur so einen ultimativen Zusammenschnitt, also gar nicht so sehr irgendwie, also es war ja wirklich nur so ganz kurze Snippets und das hat denen aber schon gereicht. Also vor allem Tatum und Lorraine, ne? Also die beiden waren eigentlich am meisten diejenigen, die sofort geweint haben. Bei Lorraine überhaupt nicht verständlich, ehrlicherweise. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was das halt konkret bei Adam der Anlass war. Also einmal hat er, glaube ich, eine Frau auf dem Schoß, oder?
Ja, es war ein bisschen gemein geschnitten, glaube ich, weil sie haben die Aussage von einer Verführerin reingeschnitten, die sowas meinte wie ja, und dann hat er in dem einen Arm die eine und in dem anderen Arm die andere. Und das klang schlimmer, als es letztendlich war. Und dadurch, dass sie nur gesehen hat, dieses Bild, wie er da mit der Verführerin auf dem Schoß oder im Arm sitzt und diese Aussage, ist bei ihr wahrscheinlich Kopfkino losgegangen.
Kopfgeficke.
Ja, genau das.
Tete komplett kopfgefickt eigentlich, weil die den Moment gebracht hat, den man normalerweise in Folge 10 oder so erwartet, von wegen Temptation, ich ficke euch alle und so. Und also eigentlich die Christina rausgeholt hat so ein bisschen in sich, obwohl sie die Staffel wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen hat. Tatum wirkt auf jeden Fall doch geschockt von Louis, obwohl, ich habe es ja in der letzten Woche gesagt, ne, bei dem Paar ist ja das Ding, ne, eigentlich hat sie sich ja auf Papier irgendwas geleistet mit dieser Tanzaktion da im Club und so, wo es dann irgendwie die Insta-Story davon gab. Und deswegen geht eben Louis mit so einem leichten Vorteil, in Anführungsstrichen, in dieses Format und irgendwie ja, so ein paar Zentimeter mehr Spielraum, den er hat. Und den nutzt er halt gnadenlos aus, in Folge 1 schon komplett besoffen, irgendwie sich fast schon so verliebt in die eine und irgendwie gefragt, ja, aber du meinst es schon ernst mit mir, oder? So komplett verwirrt. Und Tatum, ja, dementsprechend geschockt, wobei ich mich auch frage, wenn einer so besoffen ist und dann so über die Stränge schlägt, dann musst du das doch in irgendeiner Weise geahnt haben, dass es so weit kommen kann.
Sie behauptet ja nicht, ne? Also sie meinte ja, er würde immer behaupten, dass er halt beim Feiern nichts machen würde dergleichen. Und sie meinte, glaube ich, auch, sie würde ihn gar nicht so kennen.
Ich verstehe da nicht so genau, das mit dem Feiern gehen. Also gehen die nicht mal zusammen feiern? Also, weil dann kann man ja dann auch den Partner eher einschätzen, wie er sich so verhält, wenn er besoffen ist. So wie was halt die Freundin von Nico gesagt hat. Aber dort habe ich das halt so gar nicht verstanden mit dem, dass die Männer werden immer so anders und keine Ahnung was. Aber wenn die zusammen feiern geht, dann weißt du doch, wie er ist, auch mit anderen Frauen oder so.
Ich glaube, die gehen nur insofern zusammen feiern, dass sie gegenseitig die Insta-Stories von irgendwelchen Clubs anschauen. Ja, das ist, glaube ich, die Form. Ja, ansonsten war ein großer Fokus auch in dieser Folge, finde ich, auf den Verführerinnen und Verführern. Also ne, wir haben einige vorgestellt bekommen. Von den Frauen wurden ja, glaube ich, vor allem Anastasia wurde sich ja so hervorgehoben. Mhm. Die mit dem krassen Körper, ne, wurde von einigen auch wirklich so angesprochen. Die ist auf jeden Fall ganz gefährlich, ganz gefährlich. Also richtig gefährlich. Da waren sich auch die Frauen sehr einig und die ist richtig gefährlich. Ansonsten gab es noch einen Verführer, der schon sehr präsent war, und zwar Kenan oder Keenan, glaube ich, ist der Name. Ne? Keenan.
Mhm. Ich fand es so witzig, wie er meinte in seinem Einspieler, play the game, find the love. Und ich dachte mir, Keenan, das ist keine Dating-Show, ne? Das hast du schon mitbekommen, oder?
Überhaupt diese Einspieler von den Verführern und Verführerinnen, ne? Die sind aber so super, also die sind wirklich auf 25 Sekunden zusammengeschnitten. Mhm. Die haben wahrscheinlich, ich weiß nicht, 20 Minuten Material mit denen, und wirklich der allerpeinlichste Spruch kommt immer rein in diesen kurzen Ausschnitt. Mhm. Und das ist dann immer die Einführung für diese Person.
Ja. Und immer so richtig nahe Körperaufnahmen, ist auch mal sehr wichtig.
Immer so die bei den Männern so die Brustmuskeln immer so
immer wenn sie aus dem Wasser steigen dann und dann so auf die
Also am besten war aber der Blick von Antonino, der wird mich bis in meine Albträume verfolgen. Weil er diese Fackel so intensiv in die Kamera gestarrt hat. Und ich dachte, okay, das ist gut.
Ja, Antonino hatte einen interessanten Auftritt, weil er durfte auch mit aufs Gruppendate der Frauen Rosenöl herstellen. Ja.
Das habe ich auch gar nicht gecheckt. Nee. Weil ich habe das nicht mitbekommen, diesen Satz, wo die sagen, ja, wir stellen jetzt Rosenöl her. Und ich saß da und dachte mir so, hä, was schütteln die da? Und dann mit Rosenblättern, hä, was machen die
denn? Trinken die denn endlich? Die in der anderen Villa sind doch schon längst wieder auf dem Partyboot unterwegs. Wann trinken die endlich das, was sie da in ihren Flaschen haben? Dann festgestellt hat, nee, Rosenöl herstellen.
Man wünscht sich den Paartherapeuten von der VIP-Staffel zurück, aber. Ja. Ja, hier war es Antonino, der mit Lorraine dann eben das Date hatte und das war eigentlich ganz unterhaltsam, weil genau das passiert ist, was ich ja in der vergangenen Woche gemeint habe, warum ich Lorraine so gut finde. Also die hat ihn halt komplett auflaufen lassen. So, hat einfach gesagt irgendwie, okay, wow, ja cool, ey, ich hätte mir echt nichts Besseres vorstellen können, als mit dir hier zu sein. Du bist ja richtig, wow. Und so, das war, also ich fand es sehr cool.
So, dann war so richtig lange Stille und dann sagt er so aus dem Nichts, ja, und jetzt erzählen wir dann peinlich so Sexerlebnis.
Ja. Ja. Ich dachte, hatte aus der 101-Verführer-Bibel von Temptation Island gelernt, den Spruch. Das ist so, oh Gott, sie sagt nichts. Ich muss schnell das Thema wieder auf was Hottes, Verfängliches lenken.
Bei Charlene ging es ja auch in so ein Gespräch mit ihrem Verführer und da ging es um das Thema Führerschein. Ja. Weil Adrian ja keinen Führerschein hat und da hat sie ihn schön auflaufen lassen und ich glaube, das wird auch so eine Nummer sein, das schneiden sie safe in die Bilder rein im Lagerfeuer, oder? Also, weil das wird so eine Männlichkeitsnummer werden am Ende. Das, genau wie bei Fabio, der bezahlt nichts und so. So, das ist ja auch so eine Sache, wie man die Männer immer voll bekommen kann durch dieses, ja, der kann nichts und der hat keine Cojones, hat ja dann der Typ gesagt, ne, der Verführer. Also ich glaube, das wird so eine Erzählung werden, dass man Adrian, weil ich sehe nicht Charlene, dass sie irgendwas macht, ehrlicherweise. Also
ich glaube, man hat in der Staffelvorschau doch auch schon so einen Ausschnitt gesehen, wo er beim Lagerfeuer irgendwie pöbelt, ja, sie hat ihn vor ganz Deutschland blamiert oder sowas ähnliches. Ja. Und ich dachte mir, da werden sie garantiert irgend so eine Aussage, weil das ist ja die schlimmste Beleidigung, die man im Trash-TV jemandem machen kann, ist, du bist nicht männlich oder du bist kein Mann. Und das wird wahrscheinlich irgendwas in die Richtung sein, was sie da ein bisschen aus dem Kontext schneiden und dann reicht das wahrscheinlich schon für ihn.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass er dann, nachdem er das gesehen hat, dann nochmal extra übertreibt aus Trotz-Redaktion und dann, ja, ist eh vorbei.
Ja, dann massieren 8 Verführerinnen seine Beine anstatt nur 4.
Nico hat noch gesagt, wie gesagt, dass er eben an Sarahs Seite steht und genau seine Grenzen kennt.
Ja, es kann halt sein, dass es so ein Typ ist wie Till, der so 1-2 Folgen lang Vollgas gibt und dann auf einmal gar nichts mehr tut. Aber kann auch sein, dass noch durchaus ein bisschen mehr von ihm kommt. Also ich fand es jetzt auch zum Beispiel witzig, wie er da Syria, die eine Verführerin, weil sich hat duschen lassen, wo ich mir dachte, oh, muss er doch wissen, dass das auch wieder ganz verfängliche Bilder geben wird.
Hat sie sich auch seine Freundin angesprochen mit Bindung aufbauen und so, das ist das Schlimmste, emotionale Beziehung und so, war das nicht auch sie? Also ich finde es auch okay, wenn man zu einer Frau sagt, okay, du musst nicht in dieser Gemeinschaftsdusche, die Verführerinnen an dir anscheinend haben, da duschen. Ja. Und du kannst einfach bei mir duschen, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn man das natürlich so reinschneidet und dann noch ein paar Bilder, wie die beiden irgendwie zusammen abhängen, dann ist es halt leider einfach ein doofes Bild, das da entsteht. Und das muss man halt auch wissen. Also ich meine, nicht nur als Nico Legert, der natürlich irgendwo eine Reality-Erfahrung oder zumindest eine Vorbildung haben sollte, sondern auch als jemand, der da in diese Show geht. Also ich meine, da weiß man doch, wie das geschnitten wird am Ende. Und dann mache ich es halt nicht. Dann halte ich mich halt zurück, wenn es mir so sehr darum geht, dass ich meine Freundin überhaupt nicht provozieren will oder nichts. So, und dann ist es halt einfach eine dumme Aktion. Naja, habt ihr noch was? Weil ansonsten, glaube ich...
Also ich fand das noch ganz witzig. Also Tatum ist ja dann, war ja richtig emotional am Ende. Und dann lag sie ja in ihrem Bett. Und dann ist sie ja dann auch, hat sie doch den einen Verführer bei sich auch schlafen lassen in ihrem Zimmer. Luca. Und dann geht sie wieder raus. Genau, dann geht sie wieder raus und liegt aufs Sofa und schläft dann dort. Und er schläft dann allein in ihrem Bett.
Ja. So absurd. Ja. Die ganze Situation war irgendwie komplett absurd, weil sie saß da voll am Heulen, richtig fertig. Und er so, boah, wenn ich mir eine Traumfrau backen könnte, käme Tatum dabei raus. Ich dachte, das hilft ihr gerade nicht, glaube ich. Aber es ist, das fand ich auch witzig, Thema Tatum. Es gibt ja mehrere unter den Verführern, die Tatum toll finden. Und ich fand es so witzig, wie Antonino...
Auch mehrere in diesem Podcast, die Tatum gut finden.
Ja, ja. Ich finde Tatum auch toll, so ist es nicht. Aber das ist fand ich halt sehr witzig, weil Antonino dann ja meinte, ja, geh da ruhig ran, mein Typ ist sie nicht. Ich stehe ja eher auf Lorraine und Sarah. Und ich dachte mir, are you the one? Also ich meine, da war er von Tag 1 mit Mon Ami und ist die nicht eher so Typ Tatum als Typ Sarah? Also, na gut, öfter mal was Neues. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, das fand ich ganz schön, den Spruch von Nico, als er sagte, sie macht Rührei aus mir.
Das ist doch auch ein guter Schlusssatz, um diese Folge von Temptation Island zu beenden. Wir bleiben auf jeden Fall natürlich dran und updaten euch ab der nächsten Woche dann ja auch neben Kampf der Reality Stars, das natürlich schon angelaufen ist. Wir nehmen aber am Mittwoch auf, deswegen können wir uns da, also natürlich hätte man da schon alles gucken können, aber wir haben ja natürlich noch ein anderes Format zu besprechen, das wir jetzt langsam dann auch Richtung Ende begleiten, glaube ich, prominent getrennt nämlich. Aber ja, das wird in den nächsten Wochen alles ein schwieriger Drahtseilakt sein, das alles hier im Podcast zu behandeln. Wir haben ja auch noch, ich glaube, in 2-3 Wochen beginnt da schon Ex on the Beach, ne? Geht dann auch schon los. Auch extra lange Staffel übrigens in diesem Jahr, haben sie doch angekündigt.
18 also Folgen. Das,
ja, ach du Scheiße.
Das läuft bis Dezember durch oder so.
Ja, oh mein Gott. Das ist ganz witzig. Bei Ex on the Beach müssen die irgendwie dicht halten ohne Ende, während das bei Prominent getrennt gefühlt genau andersrum ist. Ich habe zu Jule neulich schon gemeint, ich habe das Gefühl, da hat RTL einen Deal mit denen ausgemacht, dass die ZuschauerInnen extra anteasen sollen mit irgendwelchen Stories, weil da wird mal hier, der wird mit der beim Essen gesichtet und die ist im Hintergrund in der Story zu sehen bei dem. Und ich denke, vor allem ist es bei allen so, sogar bei Steffi, der Ex-Partnerin von Silva, sogar die hat ja eine TikTok gemacht zum Thema, Gustav hätte angeblich was mit irgendeiner Frau im Haus gehabt.
Naja, wir bleiben mal bei der Folge. Ja. Es ist zu komplex. Ja. Man kommt ja nicht mehr hinterher. Also das ist ja
überhaupt nicht
unmöglich. Es ist ja wirklich unmöglich. Das ist ja noch unübersichtlicher als alles das, was im Hotel Versace passiert ist tatsächlich. Ja. Ja. Daher müssen wir bei der Folge bleiben. Und wir haben zwei Vorliegen, Folge 7 und 8. Das waren ja auch die, die ja durch dieses Spiel auch zusammengehalten wurden. Ne? Also es war ja dieses Spiel.
Die Geldblöcke.
Die Geldblöcke, genau. Ja. Supergeiles Spiel, finde ich auch. Also perfekt natürlich, ja, weil es macht schon beim Zusehen einen komplett aggressiv. Ne?
Ja.
Also weil es einfach super schwer ist, glaube ich halt wirklich. Ne? Mhm. Ich habe mich wirklich gefragt, was ist die perfekte Taktik? Und die perfekte Taktik ist doch, wenn du die Blöcke aneinander reißt und auf den Boden legst, und dann quasi alle gemeinsam diese Blöcke hochheben, oder? Also schon, also dass du halt quasi nicht stapelst aneinander, sondern dass du nur noch die Blöcke hochhebst, alle gemeinsam dann sozusagen.
Hatte nicht mal Lisa sowas Ähnliches vorgeschlagen, wo keiner auf sie gehört hat?
Dass
sie
das meinte, war doch man der so, Anfang.
Ja, genau. Und sie meinte, man soll so kleinere Reihen machen und keiner hat auf sie gehört. Und ich dachte mir, hört doch mal auf Malisa, die Taktik klingt ganz gut.
Es gab vor allem einen Streit jetzt in diesen zwei Folgen, der hauptsächlich im Mittelpunkt stand, und zwar weiterhin Jakob gegen Gloria. Also das sind so die Erzfeinde. Und natürlich war die Sache, okay, Gloria ist eh schon angezählt, Mark Robin kann sie nicht leiden, Nico kann sie teilweise nicht leiden, muss man sagen. Aber trotzdem, also sie war da auf jeden Fall schon angezählt und man wusste, sie muss jetzt eigentlich das Spiel gewinnen, sonst ist sie halt raus. Und es ist halt diese geile Sommerhaus-Magie, das ist halt dann, oder was heißt Magie, aber ne, es hat sich halt dann so zusammengefügt, dass Gloria und Nico tatsächlich dieses Spiel gewonnen haben. Und dieses Spiel war ja, dass sie am Strand eigentlich so ein typisches Promis unter Palmen spielen, ne, der brütende Hitze am Strand, wo man irgendwelche Sachen machen muss, im tiefen Sand. Ich erinnere mich noch an den halbtoten Prinz Markus von Anhalt, ja, der am Strand lag. Ja. Und von irgendeinem Redakteur beatmet werden musste. Ja. Fast.
Aber komplett roter Kopf. Also
komplett so roter Kopf und so Zunge aus dem Mund schon. Irgendwie. Ja. Konnte nicht mehr.
Eigentlich sah er aus wie immer, aber naja.
Ja. sah ungesund aus auf jeden Fall.
Ja.
Es gab dieses Spiel und das war auch wieder so ein Nervspiel auf jeden Fall, ne, mit dieser Kugel. Die beiden Partner mussten jeweils dann ein Ende von so zwei Stangen halten und zwischen diesen zwei Stangen eine Kugel und dann durch so ein Labyrinth führen und währenddessen auch noch Fragen beantworten. Mhm. Und die Fragen, die hatten es natürlich auch wieder in sich. Zum Beispiel, was folgt im Alphabet auf A? Das fand ich sehr schön. Also da würde ich glaube, an der Stelle, wenn ich wirklich da teilnehmen würde und, ne, und dann würde mir diese Frage gestellt werden, dann würde ich wirklich einfach, ich würde glaube ich gehen und wirklich sagen, für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Also, was ist mit euch los? Schön fand ich Giuliano und Sandra, wie sie am Ende auf dieser Wippe standen und dann irgendwie Giuliano das so abstellen wollte, sein Ende auf dieser Wippe und dann für ihn es völlig Sinn ergeben hat, dass er einmal rumrennt um Sandra und um was zu tun dann genau, also ich habe nicht genau gecheckt, was sein Plan war.
Ich auch nicht. Und vor allem hat er dann die arme Sandra die ganze Zeit angeschrien, während sie einfach nur gesagt hat, du kannst das nicht einfach ablegen, wir müssen über diese Wippe beide gleichzeitig rüber und er irgendwie einen komplett wirren Plan im Kopf hatte und dann war er sauer auf sie, also es war ganz merkwürdig.
Dann fand ich auch sehr schön von der Redaktion, ich wette, das war eine spontane Idee, dass man gemerkt hat, okay, wir haben jetzt gerade eine komplett angespannte Stimmung, Jakob ist am Kochen, Gloria ist am Kochen, wir müssen dir jetzt nur so zwei Fragen reinreichen in so einem Kuvert und sagen, ja, ihr müsst jetzt hier dieses Spiel spielen und wir haben ein Feuerwerk des Streits am Ende. Und genauso kam es. Einfach zwei Fragen, so ganz random, einfach, wer lästert am meisten? Ein Klassiker, Fabio sagt Malisa. Und wer ist das schwächste Ex-Paar? Und Nico sagt natürlich Jakob und Gloria.
Klar.
Und danach geht es natürlich ab. Jakob, ja, ist doch nicht seine Meinung, bist doch ein Schoßhündchen und so weiter. Gloria, Hals, Maul, lass mich in Frieden, als wärst du nicht ihr Sklave und so. Und dann sagt Jakob noch irgendwie, du bist eine Fotze. Das wird ja dann alles immer auch gepiept, deswegen ist es ja auch immer.
Ja, da weiß man teilweise gar nicht, was er gesagt hat.
Teilweise wird so viel gepiept, dass man wirklich, also normalerweise ist es ja immer Fotze, ne? Fotze wird immer gepiept eigentlich, aber mittlerweile bin ich mir echt unsicher, was noch alles gepiept wird, weil ich glaube, Bastard wird auch gepiept, oder?
Ja.
Ich glaube schon, aber ich glaube, da war was noch anderes, irgendwas mit P, ich habe es aber nicht.
Ja, genau, Jakob, das habe ich mich auch gefragt, was das P-Wort war.
Ich habe auch die ganze Zeit mir überlegt, weil man hat gehört, wie er das P hat man noch gehört,
ja,
aber
den Rest genau.
Ich dachte immer, aber das kann es nicht sein, ich dachte immer, er sagt Pappnase. Aber es hat so ähnlich geklungen.
Oh Gott, ja, bloß zensiert. Vorsicht, sag das nicht
geil.
So oft. Sonst
das wäre aber geil, wenn sie so ein komplett harmloses Wort die ganze Zeit piepen würden.
Ja.
Und wir denken immer, Wunder, was der gesagt hat. Aber ich weiß nicht, also wenn jemand Lippenleser ist, dann sagt uns Bescheid, weil ich würde mich sehr interessieren, was ist das P-Wort, das gepiept wird? Pissnelke, was ist es?
Pisser, aber das ist halt auch nicht so schlimm.
Ich wollte gerade sagen, das ist alles noch FSK 12, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall so, dass das hinterher Sandra meinte, das war auch wirklich nur ein kleiner Teil der Eskalation, weil sie wurde nachher per Instagram bei einer Fragerunde, kam halt die Frage auf, warum ist denn keiner von euch eingeschritten, als Jakob da so ausgetickt ist? Und sie meinte, ja, also er war wohl betrunken und habe noch viel, viel schlimmere Sachen gesagt. Und jeder hat zu ihm gesagt, jetzt halt mal den Ball flach, aber er hat nicht aufgehört und vieles wurde auch rausgeschnitten. Gab ja auch noch so einen kleinen Konflikt am Rande, das habe ich auch nicht ganz mitbekommen, aber Gloria hat wohl angedeutet, es hätte Handgreiflichkeiten oder wäre kurz gegeben oder wäre kurz davor gewesen. Und daraufhin hat Jakob ja schon groß Rufmord geschrien und gemeint, das wäre gar nicht so gewesen. aber da war ich nicht dabei, kann ich nicht beurteilen. Aber es haben wohl auch mehrere KandidatInnen gesagt, dass das nur ein kleiner Teil vom Streit war.
Na, es gab ja schon die Ansage von Nico, irgendwie, der sich dann ja auch zum ersten Mal so aufgespielt hat. Ne? Und dann Gloria, man hat wirklich das Funkeln in ihren Augen gesehen, wie sie das toll fand, dass der sich da endlich sagt er mal Arschloch, endlich sagt er mal richtige Beleidigung, richtig geil, fand sie richtig sexy auf jeden Fall. Und dann hat er ja gesagt, du schreist mich nicht an, du denkst, du bist in einem Boxmatch. Und so, da habe ich auch gedacht, haben wir da irgendwas nicht gesehen? Oder
was,
also weil er so aufgeputscht ist oder was meinte er jetzt? Also
vielleicht ging das in die Richtung, vielleicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu Handgreiflichkeiten gekommen ist, ohne dass RTL da eingeschritten ist. Ich kann mir vorstellen, denke ich auch, vielleicht irgendwie an was angedroht. Jemand hat die Faust gehoben oder sowas.
Geh jetzt dann sofort ins Sprechzimmer. Ja, Gloria macht danach Stimmung gegen Jakob und Kate bei Gustav. das hat natürlich auch dann irgendwie Konsequenzen, weil natürlich mal wieder dieses große Thema Absprachen natürlich dann irgendwann aufgegriffen wurde. Von dem obersten Regelhüter Mark Robin natürlich auch, der dann irgendwann sich vor die Mannschaft gestellt hat und so eine Ansprache gehalten hat, was ich richtig lustig fand. Ja. Dass er dann irgendwann meinte, so, und wenn jetzt hier einer noch Absprachen macht, dem reiße ich den Kopf ab. Und das ist so eine richtig geile Deutschlehrerin-Attitüde eigentlich. Ja. Das ist eine richtig geile Androhung, die so komplett natürlich versandet bei normal denkenden Menschen so. Aber dann irgendwie Giuliano hat es natürlich auch dann irgendwie, was meint er denn jetzt hier mit Kopf ab und so? Hat er sie noch alle und so? Der soll mir nicht so kommen und so. Hat er natürlich komplett wieder gefruchtet, warum jetzt Mark Robin überhaupt in dieser Position war, dass er sich da so aufspielen muss und so. Also fand ich schon alles sehr lustig.
Aber Michelle ist ja auch so, also ich meine, Michelle findet das ja auch ganz furchtbar mit den Absprachen. Wobei das da passt es mit dem Lehrerin noch besser, weil wenn sie ihn immer Mark Robin ermahnt.
Mark Robin.
Ja, das hat schon, also da kriege ich auch ein bisschen Respekt vor ihr.
Jetzt lass mich halt mal aussprechen, Mensch.
Ich check auch nicht, warum so viele Leute immer so extrem allergisch gegenüber Absprachen sind, weil ich frage mich so, habt ihr nicht die anderen Formate gesehen? So, also das ist absolut normal, dass es dort passiert. Und trotzdem kommen immer wieder Leute, wie zum Beispiel Mark Robin, der da so extrem drauf reagiert, so, nein, das geht nicht, das können wir auf gar keinen Fall machen. So, hä, das ist doch voll schlau, wenn man das macht, aber okay.
Keine Ahnung, es ist halt einfach nur schlau. Also ich meine, du bleibst nicht anders drin. Ich meine, er hat einfach Blut gemacht. Er ist jetzt rausgeflogen, weil er eben keine Absprachen getroffen hat. Er hätte von Beginn an einfach irgendwelche Pakte schließen können. Aber auf jeden Fall Mark Robin und Michelle nach der Promi Big Brother Redaktion die Leute, die am meisten was gegen Absprachen haben. Die sind ja auch dort verboten.
Ja,
deswegen,
das stimmt.
Dann Folge 8.
Hey, aber warte, du hast doch noch diese Szene vergessen mit Nicola und Gloria, wo die sich so romantisch geküsst haben und Kate die Kakerlaken kaputt gemacht hat.
Das war Folge 8 aber, glaube ich, oder?
Das war Folge 7. Sie haben sich nach dem gewonnenen Spiel, sind sie doch, der Freudentaumel hat sie dazu bewegt, sich zu küssen, währenddessen Kate durchs Schlafzimmer taumelte, und die Kakerlake zu erwischen.
Ja, das war mega geil geschnitten. Das war wahrscheinlich auch ein paar Stunden Abstand zwischen beiden Bildern oder so, aber das war geil, so zwischengeschnitten, wie Kate und Jakob auf diese Kakerlake einschlagen, während die beiden sich küssen.
Ja, vor allem, es war halt so lustig, weil so ein paar Minuten vorher hat ja Jakob auch zu denen gesagt, ja, das ist ja richtiges Kakerlakenverhalten, was sie hier an den Tag legt. Und dann so danach, das war schon sehr gut, ja.
Giuliano wurde so ein bisschen wieder aktiver, weil er auch irgendwas an Sandra auszusetzen hatte, was auch schwer zu begreifen war, ehrlicherweise. Also
es ging mit diesem Spiel los.
Mit dem Spiel los, genau. Weil mit, irgendwie
ich hab noch nie, wie heißt das Spiel? Nee,
ja, Never Have I Ever.
Ja, ich hab noch nie.
Ich hatte schon mal mit mehr als einem Menschen oder mit zwei Menschen am selben Tag was, die nicht dieselbe Person sind. So.
Ja.
Und dann ist halt Sandra aufgestanden. Giuliano übrigens auch.
Giuliano auch. Viele andere auch noch aus der Gruppe, aber egal.
Und Giuliano schaut so ganz schief rüber zu Sandra und sagt so, was? Du hattest mit zwei Menschen am selben Tag was?
Und dann sollen sie nebeneinander stehen. Also,
ich weiß nicht, ob er da seine Assi-Jacke anhatte gerade, aber das wäre noch schöner gewesen. Aber, und er hat sich da wirklich rausgenommen, sie dann irgendwie so abzustempeln, während er selbst irgendwie gerade noch steht und sich auf die Schulter klopft, dass er mit zwei Menschen was am Tag hatte. Ja. Also völlig irre.
Also auch allgemein war auch die ganze Situation danach war irgendwie völlig weird, weil dann war er irgendwie, saß er da, dann kam er ja irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste oder so, weil dann saß er da und meinte auf einmal, es macht ihn fertig, weil irgendwie Sandra in ihrer Beziehung manche Dinge im Bett nicht gewollt hätte, wo er jetzt erfahren hat, die hat sie aber früher gemacht. Und dann meinte er doch noch irgendwie, ihr sagt schon, also ihr findet auch, ne, guter Sex macht doch 60% der Beziehung aus oder so.
Das war auch so merkwürdig.
Ja, und ich dachte, wie kommt er denn jetzt da drauf? Was genau ist da passiert, dass ihn das so fertig macht? Und dann gab es ja noch diese Aussprache mit Sandra, die irgendwie auch so komplett nichts gebracht hat. Sie hat ja auch immer noch nicht verstanden, was sein Problem ist in dem Moment. Also ganz merkwürdig. Ich weiß auch nicht, wo das auf einmal herkam bei ihm.
Ja, weil er war vorher auch unauffällig. Also er hat ja vorher nie was in die Richtung gemacht und dann plötzlich ist es einfach so eskaliert an dem einen Abend.
Er hatte ja so ein Grundgefühl von wegen, dir geht alles am Arsch vorbei und du bist hier gar nicht da, um irgendwie die Beziehung zu retten. Dir ist alles egal, so gesehen. Und du gehst hier auch den Gesprächen und deinen Gefühlen aus dem Weg und so. Ich fand die Kameraeinstellung von ihr auch so lustig, wie sie dann so, was redet der Mann gerade? Das ist ja völlig wirr.
Ja.
Kate und Jakob haben Zeit zu zweit. Das gab's auch noch. Es war auch so ein geiler Dreh, wo man sich dachte, also alles ist gerade unangenehm, weil die beiden dieses Thema auch schon zum 100. Mal jetzt besprechen, von wegen, Kind und so, er kann sich das gerade nicht vorstellen, Kate schon. Und Kate, muss man sagen, entweder wachsen ihr immer weiter die Lippen zu während dieser Sendung, also dass sie immer weniger sprechen kann, habe ich das Gefühl. Immer wenn Jakob in der Nähe ist, dann geht sie immer in so einen Wimmer-Babyton, was ich ultra nervig finde auch.
Ja, es kommen nur noch so Laute aus ihr raus.
Ja, aber Jakob, du kannst nicht. So, man hört gar nichts mehr teilweise. Und dann natürlich auch noch dieser Dreh da draußen im strömenden Regen irgendwann. Sitzen die da und müssen sich dann nochmal zum 10. Mal dieses Gespräch irgendwie führen und man denkt sich so, oh Gott, jetzt geht bitte rein, und dann gehen sie ja auch rein und dürfen dann dieses Gespräch noch vollenden dann im Haus. Es war auf jeden Fall nicht schön und man wollte da nicht Teil dessen sein.
Nee, es ist halt auch irgendwie, gefühlt weiß man jetzt sehr, sehr viel über ihr Intimleben seit Folge 1 schon, was ich alles gar nicht wissen wollte. Und hat man auch das Gefühl, dieses Gespräch hat jetzt auch überhaupt nichts gebracht. Ich meine, sie lag danach so bei ihm im Arm und hat so getan, als hätten sie jetzt groß versöhnt, als hätten sie jetzt irgendwie die Lösung für alle ihre Probleme gefunden. Aber die sind doch immer noch am gleichen Punkt wie vorher.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die extrem auf der Stelle treten, schon seit immer gefühlt. Also ich weiß es auch nicht. Ich habe auch dann auch so ein paar Sachen nicht verstanden von Jakob, weil er so gesagt hat, ja, ich assoziiere Sex mit Kinderkriegen automatisch. Und ich war so, okay, gut. Und dann wollte doch Kate auch die ganze Zeit so, ja, wir müssen da mal Sex haben und so, das ist doch so toll oder so. Ich war so, hä?
Und dann hat sie auch noch gesagt, ja, ich will aber auch nicht verhüten. Und hat gesagt, ja, aber ich will kein Kind. Und ich dachte, irgendwie kommt gerade nicht so zusammen. Also,
ja. Weil Kate, glaube ich, in erster Linie erstmal Sex haben will mit ihm wieder.
Also ja, ich glaube, auf jeden Fall.
Weil das halt auch, glaube ich, ihr Ding ist, wie sie ihn halt zurückbekommen kann, über das vielleicht. Und vielleicht, er weiß das vielleicht sozusagen, dass er, wenn er wieder mal mit ihr Sex hat, dass sie dann halt wieder einigermaßen zusammen sind, so, weil er dann irgendwie nicht davon wieder wegkommt, weil es wie so eine Sucht ist vielleicht, keine Ahnung. Und er sagt halt, nee, ich will ja, aber ich kann ja noch nicht mal, weil ich bei dir immer das Kinderkriegen damit assoziiere, seitdem wir dieses Thema haben. Und das ist irgendwie so. Ja, es ist schon sehr intim. Also es ist schon, wir wissen wirklich jedes Problem in dieser Beziehung mittlerweile, sodass ich irgendwie fast schon wieder gerne einen Schritt zurückgehen würde und ein paar Sachen vergessen wollen würde.
Ja.
Gehen wir mal weiter und gehen zu einem Paar, das natürlich viel stärker auf seine Privatsphäre achtet, und zwar Gloria und Nico. Die beiden gehen baden, da ist auch wieder mal so ein Problem. Das war auch wieder so eine Psychonummer, ey.
Ja, ich habe quasi vom Zuschauen habe ich Rasurbrand bekommen, wie Gloria sich da so ohne Seife und alles aggressiv die Achseln rasiert hat.
Ich bin auch ganz allergisch gegen dieses Geräusch übrigens, also von generell Rasierern und so, die dann irgendwas abschaben oder so an der Haut. Finde ich ganz eklig. Und auch hier nicht der einzige Grund, warum man sich ekeln könnte in dieser Szene, weil die beiden da halt wirklich in der Badewanne gemeinsam liegen und dann irgendwie, wir sollten uns Zeit geben mit dem Ganzen hier. Wir sollten jetzt nicht sofort wieder irgendwie ein Paar sein, obwohl es ja eh schon krass ist, dass er überhaupt das in Betracht zieht, mit dieser Frau wieder zusammenzukommen. Gloria von 0 auf 100 wieder steht so auf, ja, dann gehe ich jetzt raus und du hast dann jetzt im Moment halt komplett kaputt gemacht. Also man denkt sich so, Junge, was wolltest du denn? Also was hast du jetzt erwartet, dass er jetzt sofort wieder mit dir irgendwie zusammen ist oder was?
Aber alleine auch, wo man wusste, okay, jetzt wird es brenzlig. Sie dann so, nee, ist nichts. So, du hast doch was, ich merk's doch. Nee, alles gut, ist nichts, nee. Rassiert sich aggressiv die Achseln, aggressiv die Beine, geht raus unter die Dusche, stampfend, wütend. Nö, ist alles gut.
Nee, ich geh jetzt raus. Ja.
Aber ich fand es eigentlich ganz gut, dass es passiert wird, weil dann war halt der Moment davor vorbei, weil das fand ich halt richtig unangenehm. So wie sie die ganze Zeit ihn so angeschmachtet, boah, ich fand das so gut, wie du deine Meinung gesagt hast. Du warst so männlich heute, du warst richtig männlich.
Kannst du doch mal was Böses sagen? Kannst du doch mal was Böses sagen?
Ja.
Beleidige mich bitte doch auch mal.
Deswegen fand ich gut, dass sie dann beleidigt war.
Ja, aber wir haben ja nachher dann nochmal die Versöhnungsbrustmuskelmassage bekommen. Das war auch ein schöner Moment, den ich auch wieder vergessen möchte.
Naja, die überspringen wir jetzt mal und gehen direkt zur Nominierung, wo natürlich ein einfaches Opfer eben gefunden wurde mit Mark Robin und Michelle. Nominiert von Gustav und Carina, nominiert von Malisa und Fabio. Mark Robin hält danach eine weitere Ansprache und meinte dann eben, ja, Gloria und Nico haben sich abgesprochen, das finden wir nicht okay. Gloria schießt daraufhin zurück. Dann ging dieses große Hin und Her zwischen Mark Robin und Gloria. Jetzt lass mich halt mal ausreden. Halt doch jetzt mal die Backen. Jetzt halt doch mal die Backen und so. Die ganze Zeit bis 5-5 Mal. Und Michelle dann immer wieder so, wie so eine strenge Mutter von oben, immer von der Treppe, immer wieder, Mark Robin, Gloria, jetzt komm, mach mal hier weiter und so. Letztendlich haben sie dann Malisa und Fabio nominiert, weil er wirft dann irgendwie Malisa vor, also Penislänge in die Öffentlichkeit bringen, ist halt einfach ein Abfuck. Ist halt einfach ein Abfuck.
Wenn man sich denkt, ja, Marc Robin, ist nicht so, dass du die ganze erste Folge damit verbracht hast, Leuten zu erzählen, boah, nee, also Sex mit Malisa war nicht so geil und, und überhaupt, die ist auch gar nicht so mein Typ und nee. Ja. Und das ist dann okay, ja.
Und vor allem, das sagt derjenige, der so Sex haben wollte im TV und seine Freundin betrogen hat, live vor Kamera, aber okay.
Da, ja, darf ich mal reinstecken ohne Kondom? Ja, Mister.
Nico nominiert natürlich Jakob und Kate. Jakob ist eine respektlose Person. Ihr seid ein schlechtes Team. Und danach sehr schön, wie er diesen blöden Magneten nicht an das Schild bekommen hat. Und dann erstmal so, das war so geil peinlich einfach. Ich hätte es ja Gloria gegönnt, dass ihr das passiert wäre, aber ich fand es genauso schön hier bei Nico. Kate hat auch eine kurze Ansprache gehalten, danach eskaliert es wieder. Gloria, du hast doch nichts geleistet, du lebst nur von einer, genau, du lebst nur von einer Billo Temptation Normalo Staffel, war der Vorwurf von Jakob gegenüber Gloria.
Ja, wenn er halt bei VIP war, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall schon ein Upgrade.
Guck mal, auf welchem Niveau ich Fußball gespielt habe.
Das fand ich aber auch so geil, auch in der Folge, war das, dass er immer so Referenzen dazu gemacht hat, dass er Fußballer war mal. Und dann immer so gesagt hat, ja, bei uns beim Fußball, da war das ganz anders. Und so. So,
hä? Ja, das ist ja das Mario Barca-Syndrom, ne? Also, dass man quasi seine eigene Existenz, auch wenn sie noch so jämmerlich sein mag, halt im Kontext mit anderen Reality-Kandidaten um dich herum, obwohl du selbst natürlich schon mittlerweile ein Reality-Gesicht bist.
Ja, aber Jakob hat richtig viel Kraft in den Schultern, habe ich gehört. Der hätte die ganze Zeit beim Spiel halten können, hat er ein paar Mal
was?
Gesagt.
Was? Ich fand's richtig einfach. Hä? Ich fand's richtig einfach.
Die haben alle keine Kraft. Ich habe so viel Kraft in den Schultern.
Giuliano und Sandra nominieren auf jeden Fall auch Marc Robin und Michelle, weil natürlich Marc Robin ist für Giuliano eine große Konkurrenz. Er ist natürlich sehr flink und vom Körper sehr stabil. Deswegen muss er ihn auch, finde ich, folgerichtig nominieren.
Wobei ich finde, wir sollten jetzt nicht unerwähnt lassen, dass Jakob dann doch ein paar Sachen gesagt hat, die wirklich extrem unter der Gürtellinie war. Also, was ich jetzt auch nicht unbedingt alles wiederholen möchte, aber als er Gloria angegangen ist zum Schluss.
Ja, aber habe ich das nicht alles gerade vorgelesen?
Oder du hast ihn aus dem Serbien-Urlaub mitgenommen und sowas.
Sexurlaub in Serbien.
Er hat gesagt, du hast ihn aus dem Sexurlaub in Serbien direkt an die Leine mitgenommen. Und ich muss sagen, das war schon nicht schön. Da war ich dann auch mental dachte ich mir so, oh nee, jetzt brauche ich erstmal wieder wirklich eine Woche Pause, bis ich die nächste prominent getrennt Folge sehen kann.
Okay, jetzt gehen wir weiter und mache einen kleinen Sprung Richtung LOL, Last One Laughing. Jule, du hast mit mir zusammen die ersten zwei Folgen geschaut. Der
so mit dir
Staffel.
Zusammen, vor allem. Naja. Ich saß bei dir zu Hause.
Ja, halb. Du hast mit deiner Mama geguckt.
Ja.
Und ohne sie hättest du es nicht geguckt. Warum nicht?
Ach ja, ich finde es jetzt nicht so spannend. Also ich finde es jetzt nicht so extrem unlustig oder extrem lustig. Ich finde es halt ein bisschen langweilig. Obwohl ich sagen muss, dass ich damals die erste Staffel sehr gerne mochte und damals sogar bei der Kinopremiere war. Zum zweiten.
Okay. Also man sieht, du kannst das Format nicht leiden. Ja.
Purer Hass.
Nee, da gab es so eine bei unserem Kino gab es so eine Live-Übertragung vom roten Teppich und da war auch die ganze Zeit richtig, also das Bild ist dauernd gehangen, es war richtig Katastrophe, man hat gar nichts mitbekommen und dann konnte man vorab die ersten beiden Folgen sehen. Ja.
Die haben wir jetzt auch gesehen von der vierten Staffel. Groß kann man ja nicht über das Format reden, weil es halt natürlich ein gut laufendes Format ist. Die haben ja auch nicht diesen Mars-Singer-Fehler gemacht, von wegen jedes Jahr zwei Staffeln, sondern haben das immer sehr schön, ich glaube, letztes Jahr eben etabliert als so Oster-Überraschung irgendwie, ne, diese neue Staffel. Und die geht ja dann auch mal recht schnell vorbei, weil es ja dann 6 Stunden sind, die dann immer so in auch so 6 Folgen dann unterteilt sind oder so. Oder 8, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr kurzweilig und der Cast, der ist halt schon. Also ich sag mal, ich verstehe, warum deine Mutter Fan ist, weil das natürlich immer so ein Cast ist, der dann irgendwie auch Mami und Papi tauglich ist und Leute schon sehr bekannt sind und auch sehr breit sind, so vom Humor und so. Und in dieser Staffel sind eben dabei Cordula Stratmann, Elton, Hazelbrugger, Jan von Weide, übrigens die Connection zu Temptation Island, der ja die Stimme ist, oder? Von Temptation Island, welches richtig verstanden habe, oder? Ich glaube, der ist die Stimme von Temptation Island.
Ja, da hätte ich gelacht, wenn er so Temptation Island-Parodie gemacht hat. Da hätte ich vielleicht gelacht.
Ja, sein Humormoment bisher noch nicht der beste, würde ich sagen, wo er diese ältere Frau gespielt hat. Aber kann ja noch kommen. Joko Winterscheid dabei, Kurt Krömer, Martina Hill, Max Giermann, Michael Mittermeier und Moritz Bleibtreu. Was sagst du erstmal zum Cast? Mit wem kann man dich am meisten abholen?
Also ich habe den so gelesen und ich bin ein bisschen verwirrt, so bei Leuten wie zum Beispiel Joko. Also klar, wegen den Namen haben sie halt reingeholt, aber der ist doch eine Person, der jetzt auch nicht so ein klassischer Comedian ist, muss ja auch nicht sein, aber der lacht ja auch die ganze Zeit immer. Also das ist ja irgendwie ein bisschen kontraproduktives Format, da weiß man ja nicht safe, dass er früh rausfällt. Aber ich habe mich sehr über Cordula Stratmann gefreut, weil ich die auch super lange nicht mehr gesehen habe. Die kenne ich ja damals auch aus der Schillerstraße und fand die immer sehr lustig. Und Kurt Krömer geht eigentlich auch immer. Also den mag ich auch sehr gerne. Finde ich auch nicht alles lustig, aber den finde ich immer sehr sympathisch.
Ja, also ich sehe es fast andersrum. Also ich habe Cordula Stratmann, also ich habe die einfach vergessen teilweise, dass die existiert, aber deswegen... Ich weiß nicht, wie man auf die gekommen ist, weil die macht doch gar nichts mehr. Die macht doch Theater oder sowas, macht die bestimmt noch, aber ist im Fernsehen komplett raus auch mittlerweile. Mhm. Und ja, Joko, der sollte ja schon in der letzten Staffel dabei sein, da hat er Corona bekommen und dann ist ja Olaf Schubert für ihn eingesprungen und ist jetzt dabei und ich finde das gut. Also es ist ja auch immer interessant eben, dass man von jemandem denkt, der super viel lacht, wie er sich dann da schlägt. Also Elton wird ja auch aus jemand eingeführt, der da irgendwie so ein super leichtes Opfer ist, was ich gar nicht verstehe. Also ich habe jetzt Elton noch nicht absolute Kichererbse irgendwie abgespeichert gehabt. Ja, bei Joko ist es irgendwie schon authentisch und ich finde auch bei Joko ist es ja fast die größte Storyline eigentlich in diesen ersten zwei Folgen. Also dass halt vor allem Kurt Krömer sich ihn so zum Opfer nimmt. Ne? Mhm. Ich finde es da irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil man irgendwie das Gefühl hat, die waren auch schon mal strenger beim Bewerten oder Abstrafen von den Lachern. Also so ein paar Szenen, wo Joko irgendwie so leicht die Mundwinkel nach oben hatte, wo man auch in anderen Staffeln schon abgepfiffen hätte, glaube ich.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es immer so ein bisschen random ist, weil auch bei den anderen Staffeln ist mir aufgefallen, da waren so Leute, die wurden dann rausgebuzzert, wo ich dachte so, wow, das war jetzt so ein ganz leichtes Zucken, also es war ja fast gar nichts und ich weiß nicht, ob man das einfach nicht zeigt oder ob die einfach sagen, okay, jetzt wollen wir jetzt den ein bisschen rausbuzzern und da rausbuzzern, damit es ein bisschen spannender wird und das alle so langsam Leben verlieren, aber ja. Das wird es wahrscheinlich sein.
Ich hatte genau diesen Eindruck, weil ich hatte auch den Eindruck, dass es irgendwie so random wie noch nie ist. Durch diese Joko-Sache vor allem, weil ich hatte bei ihm das Gefühl, okay, eigentlich hätte er sofort rausgehört. Also da waren zwei Szenen auf jeden Fall dabei, die man als Lacher interpretieren kann nach den Maßstäben, die selbst schon mal angelegt haben eben in den anderen Staffeln. Genau. Danach ist bei mir genau dieser Gedanke auch gekommen. So, eigentlich entscheiden die mit dem Schnitt alles. Ne? Also die können im Prinzip... Ja. Die Leute rausschmeißen, die halt was anbieten, klar, aber die haben schon noch Mitspracherecht, wen sie jetzt da drin haben wollen und wen nicht. So. Und Joko ist natürlich geil, wenn er jetzt noch in diese zweite Woche, in die zweite Ausstrahlungswoche so reingeht. Bei der Cordula Stratmann wäre man wahrscheinlich strenger gewesen am Ende. Wenn die jetzt zwei Lacher angeboten hätte man sie wahrscheinlich sofort rausgenommen. Und das fand ich jetzt ein bisschen schade, dass irgendwie dieses Regelwerk irgendwie so ein bisschen zweifelhaft wurde durch die ersten zwei Folgen. Ich bin ja immer froh, dass Max Giermann dabei ist. Also Max Giermann ist für mich mein MVP und wäre, glaube ich, auch mein Angstgegner. Aber, glaube ich, nicht aufgrund von seinen Witzen, sondern ich finde einfach, dass immer noch leider seit Staffel 1 so lustig, wenn er sich das Lachen verkneift. Ich finde, dass wenn er da wirklich so den Mund so aufreißt oder die Augen auch so aufreißt, wenn man so in den Himmel starrt und so. Und das finde ich einfach, das Witzigste an dieser ganzen Sendung eigentlich fast schon.
Ja, das Max genau habe ich auch gedacht. Aber auch generell bei allen, finde ich, wenn die immer so versuchen, nicht zu lachen, das finde ich halt immer so lustig, weil die dann versuchen so Taktiken, ja, ich mache jetzt den Mund richtig weit auf oder wie du gesagt hast, ich gehe nach unten. Also das finde ich so meistens am lustigsten zu gucken, okay, wie versuchen die sich das Lachen zu verkneifen.
Ich verstehe auch die Anwesenheit von Moritz Bleibtreu nicht so ganz, ehrlich gesagt.
Also, ich auch nicht.
Da will ich ein bisschen raus. Martina Hill hat auch nichts gemacht. Michael Mittermeier finde ich eigentlich okay. Der hat sich jetzt aber auch nicht so ausgezeichnet. Hazel ist ganz aktiv. Elton ist natürlich auch ganz präsent durch seine Opfermentalität, die er da irgendwie hat. Und ja, Kurt Krömer hat auch Spaß. Mein Gott, es ist halt eine klassische LOL-Staffel. Für mich so ein bisschen dieses Regelwerk, ich habe zum ersten Mal drüber nachgedacht, eigentlich so richtig, dass es jetzt eigentlich in der Hand der Leute liegt, wen sie gerne raus hätten oder wen sie noch gerne weiterlassen würden. Und ja, das finde ich ein bisschen schade, aber es macht mir letztendlich das Ding auch nicht kaputt. Also man schaut sich dann doch eine Stunde in der Woche an und dann ist es auch wieder in zwei Wochen vorbei und dann war es mal wieder eine schöne Staffel, ne? Und dann hat man wieder Vorfreude aufs nächste Jahr, weil es eben nicht so häufig ausgestrahlt wird.
Ja, das finde ich auch ganz gut, weil ich finde es auch so, mit meiner Mutter kann ich das ganz gut so nebenbei gucken und ich finde es dann auch mal so lustig, wenn ich dann mein Vater auch dann vorbeikommt und dann lachen die sich so einen ab und ich finde das halt auch irgendwie ganz unterhaltsam, deswegen, ja.
Da geht mir auch das Herz auf.
Von daher,
Familie PRZK, an der Stelle. Dann gehen wir kurz zu den News und da müssen wir mal wieder über zwei Musiksendungen sprechen. Zu anderen kommen wir gleich, zu The Masked Singer, aber davor nochmal zu den anderen beiden, nämlich ESC und DSDS. Was machen wir zuerst? Es gab zu beiden große Schlagzeilen.
Fangen wir doch mit dem ESC an, oder?
Ja. Für mich tolle Nachrichten, weil ich ja immer nach Entertainment-Möglichkeiten suche für die Veranstaltung letztendlich. Und jetzt habe ich eine Alternative und zwar Schulz und Böhmermann moderieren oder kommentieren ja den ESC für FM4, so ist es. Dürfen die beiden eben ja wirklich diese Show dann auch live aus Liverpool, die werden auch anreisen, moderieren. Und ich bin jetzt schon dabei, also ich werde das auf jeden Fall dort gucken und werde das tatsächlich aus der letzten Folge mit dem großen, habe ich den Namen vergessen, Peter Urban, natürlich vorziehen an dem Abend. Tatsächlich.
Oh Gott, lass das nicht Selma hören.
Habe ich auch schon gedacht.
Ja.
Ja, ihr nicht, oder was?
Ich bin gar nicht da, deswegen grundsätzlich, ich bin im Urlaub und kann
in Liverpool leider, oder wo?
Ja, genau, ich bin live vor Ort. Nee, ich bin im Urlaub, kann das leider nicht mitverfolgen, habe mich aber, als ich das gelesen habe, dachte ich, cool, weil ich mag Olli Schulz und wenn Olli Schulz irgendwo dabei ist, dann bin ich eigentlich auch dabei, in diesem Fall leider nicht.
Ja, nee, also ich denke mal, ich gucke es nicht mit Olli Schulz und Jan Böhmermann, einfach weil ich das mir das Ding, ich gucke es mit meinen Eltern und ich glaube, die haben nicht so viel Bock drauf.
Wer fest und flauschig hört, weiß natürlich, dass die seit Wochen und Monaten versuchen, den NDR zu überzeugen, irgendwie eine Tonspur mit den beiden eben anzubieten und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Trotzreaktion. Da haben sie das Angebot aus Österreich bekommen und haben gesagt, okay, Edgy Badge, jetzt gehen wir dahin. Und ja, jetzt machen sie das. Also ich finde das cool und vor allem auch, ich appreciate auch diesen Hint von den beiden gegen den NDR, wo es ja auch andere Diskussionen gerade noch gibt beim NDR, ne? Wo man auch sich fragen kann, was ist da dran? Weil Icke Hüftgold, der zu Unrecht natürlich nicht nach Liverpool fahren durfte, weil er einen grandiosen Song vorgelegt hat. Er hat sich jetzt beschwert auf Instagram irgendwie, beziehungsweise, nee, das Ding war so, dass Peter Urban an irgendeiner Stelle gegen ihn und seinen Song irgendwie so geschossen hat, unverhältnismäßig nach Meinung von Icke Hüftgold. Dann hat er sich beschwert und hat gesagt eben, soll ich mal jetzt richtig auspacken über die Machenschaften vom NDR hinter den Kulissen? Soll ich mal, meldet euch bei mir und Jan Böhmermann, so nach dem Motto. Als wäre da irgendwie was Großes gerade in Arbeit.
Es hieß ja, dass der Vorentscheid getürkt war. Zumindest hat er das, glaube ich, so angedeutet. Und dass nach Ostern große Enthüllungen folgen werden mit Jan Böhmermann, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber Böhmermann weiß von nichts. Also ich habe es mir auch abgenommen bei Fest und Flauschig. Der hat gesagt, ich weiß auch nicht, warum der mich markiert hat oder so.
Okay, das ist irgendwie merkwürdig.
Wird da an irgendwas vielleicht gerade arbeiten. Ich weiß ja auch noch, damals gab es ja diese Nummer bei Sat.1, wo er in dieser einen Tauschsendung dazu Gast war, wo dann irgendwie er sich darüber, also ja, das war wahrscheinlich auch alles.
Das war
also,
auf Instagram.
Ja, wo er so riesen Aufregung darüber gemacht hat, über die Zustände bei dieser Tauschfamilie und so. Und das, ja, also ganz unschön auch, da war auch einiges dran, aber dann nach ein paar Wochen war es dann auch wieder vom Tisch, weil dann irgendwie, okay, die Familie hat dementsprechend reagiert, ich bin wieder happy und so. Da war es auch so ganz komisch auf einmal wieder vom Tisch irgendwie alles. Also der ist schon auch ein emotionaler Typ, der da irgendwie auch ein bisschen überzogen vielleicht auch reagiert und impulsiv ist. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern da jetzt was dran ist.
Aber ich bin gespannt, ob überhaupt was kommt. Also wir haben ja jetzt auch schon nach Ostern, ne?
Also ich habe auf jeden Fall keine Informationen, was da los ist, aber natürlich auch gerne bei uns melden, wenn ihr irgendwelche Insider-Informationen, was da hinter den Kulissen beim NDR passiert ist. Wir haben da ja keine Kontaktperson beim NDR. Wir wissen nicht, was beim NDR passiert. Da fehlt uns da völlig der Zugang tatsächlich.
Gar kein Einblick in, was da so geschieht. Leider nicht.
Absolut, absolut. Jetzt DSDS, da gab es auch mal wieder was, also neben dem großen Auftritt von Big N natürlich am vergangenen Samstag.
Oh Mann, das war so gut. Das war der Mega-Bounce, also schwierige Nummer, die er da performt hat.
Ja,
aber,
hatte Gänsehaut am ganzen Körper.
Ja, Jule hat mir auch aufgeregt dann geschrieben am Abend. Ich habe mir Big N jetzt. Big N jetzt, hat sie mir geschrieben.
Jana hat mir auch vorher geschrieben, ist jetzt Big N jetzt schon aufgetreten?
Ja. Und Jule meinte, er hat nur so ein paar wirre Sachen gesagt. Ich so, ach so,
ja, stimmt, das habe ich auch gesehen bei TikTok danach noch, wie er so komplett verwirrt irgendwie. Ich grüße noch meine Bros in der Straße und irgendwie, ich tippe ja ein bisschen Jetzt schon, ich schmeiße ihn mal rein ins Rennen für Promi Big Brother schon mal, Big
ja,
M.
Ja, safe.
Also letztes Jahr, ich habe Jeremy da reingebracht. Ne? Also, ich habe den so früh ins Spiel gebracht. Und jetzt, ich schiebe Big N in Richtung Köln, Big Brother Haus. Ich habe da Bock drauf.
Ja, ich auch. Also ich glaube, das könnte lustig werden. Und ich glaube, der nimmt das auch gerne mit, wenn er da ein bisschen eine Plattform bekommt, wie man
so schon
sagt. Stell
euch mal vor, so ein Whirlpool wird dann Let's Bounce angemacht und dann nimmt er so mit.
Genau. Ja, bei der Party vorm Finale oder so. Und dann wie der emotionale Moment, als Doreens Song lief letztes Jahr. Da
erinnert ihr euch sicher noch. Ja, ja. Wie ist nochmal die erste Zeile von der Strophe von Let's Bounce? Da ist doch so eine, wir rappen mit der Crew oder so. Irgendwie so ist es doch. Das ist meine Lieblingszeile.
Der Song hat Strophen?
Ich habe nur Let's Bounce.
Ja.
Nein, ich wollte eigentlich gar nicht darüber sprechen, sondern über die Schlagzeile in der Bild-Zeitung, wo es hieß, dass Dieter Bohlen sich irgendwie intern sehr stark dafür gemacht hat, dass in der kommenden Staffel nur Pietro zurückkehrt im Jurypanel und nicht komischerweise die beiden Frauen Katja Krasavice und Leonie.
Ja, warum nur nicht?
Da gab es ja auch am Samstag so eine leichte, komische Nummer mit irgendwie Katja kommt ohne Musik raus und dann wurde irgendwie spekuliert, dass Bohlen ihr die Musik abgedreht hat.
Genau, da hat sie auch so gesagt, ja, hier, die wollen mich hier manipulieren, aber ich bleib echt und sowas und ich bleib die Bitch. Und ich war so, okay, mach.
Boss Bitch.
Das war vorletzte Show, wo sie noch so meinte, ja, man hätte den Song eh nicht gehört beim lauten Kreischen meiner Fans. Letzte Show war's, da gab's auch, also als Dieter reinkam, das war letzte Show, wo er seinen großen Moment hatte, dass er auf dem Roller reingefahren ist,
ja, und
oder?
Dann ist er so, ja, und dann hat er den Roller dann so weggeworfen, einfach in so ins Publikum.
Also, klassisches Bild aus Großstädten, Roller liegen irgendwo im Weg rum. Und dann hat Katja nicht geklatscht und dann später ist er ihr ins Wort gefallen, woraufhin sie immer sagt, die Dame spricht gerade.
Die Dame spricht gerade, genau.
Ja. Und dann hat er, während er ein Urteil zu einem Kandidaten abgegeben hat, hat sie auf ihrem Handy rumgetippt.
Und gewaped hat sie, glaube ich, auch.
Ja, das tut sie ja immer.
Ja, dann auch spannend, wie es in der kommenden Staffel aussehen wird, mit einem neuen Jurorenpult. Und da ist halt die Frage, weil laut Bild-Zeitung hat er sich eben stark gemacht, gesucht werden zwei Showfrauen, die Bohlen gewogen sind und ihm nicht widersprechen.
Ja.
Viel Spaß mit dieser Rollenbeschreibung. Toll. Such da mal jemanden jetzt.
Klassischer Casting-Aufruf. Aber sie haben ja nicht, es wurde doch vorher, hieß es doch angeblich, soll in der Live-Show letzte Woche, hätte verkündet werden sollen, dass Pietro zurückkehrt in die Jury. Das ist noch nicht passiert, oder?
Aber wahrscheinlich.
Aber ich glaube, der ist bestimmt dabei. Also,
ja, wahrscheinlich dachten sie sich, wenn die Bild ihnen das vorweggenommen hat, dann sparen sie sich jetzt die große Enthüllung dafür.
Ja, aber Bohlen hat ja zumindest diesen Bericht widersprochen, weil er gemeint hat, klar, suchen wir zwei neue Frauen und wir sind da schon auf der Suche, aber ich habe da irgendwie gar nichts zu sagen und ich kann da nur Vorschläge machen und irgendwie die Neuen dürfen natürlich einen eigenen Kopf haben und es geht ja auch darum, einen eigenen Kopf zu haben, das macht doch gerade die Würze aus in dieser Sendung und so.
Oh Gott. So. Ja, das Ende, haben wir gemerkt.
Am Ende sitzen da wieder zwei von Let's Dance und nicken alles ab, was Bohlen sagt, das sage ich jetzt
Oana
mal voraus.
Oana kommt zurück, das kann ich mir
Oana,
vorstellen.
Stimmt, Oana, nachdem sie bei Let's Dance keiner mehr sehen
aber
möchte.
Aber bei DSDS war sie da.
Ja, stimmt. Da war sie am Start. Da
aber
würde
jetzt mal
sie jederzeit zurückkommen.
Nach dieser Staffel, wer tut sich das an? Also wer setzt sich da ernsthaft hin und lässt sich da voll zum Deppen machen?
Also ich glaube, Shireen ist auf jeden Fall jetzt raus, weil die wäre fast Teil der Jury geworden. Ja. Deswegen glaube ich, dass sie auf jeden Fall nicht dabei sein wird.
Was die Fans ja seit Jahren fordern, die Fans, dass Juliette Schoppmann endlich in der Jury sitzt, die ist dem Format ja noch wohlgesonnen, die ist da, kommt auch ganz gut mit Dieter klar, aber ich weiß nicht, ob sie sich die Blöße gibt, nachdem geleakt wurde, was Dieters Voraussetzungen sind für die neuen Jurorinnen, dass sie dann sagt, keine eigene Meinung haben, Dieter immer nach dem Mund reden, geil, da bin ich dabei. Deswegen kann ich mir es nur schwer vorstellen, dass sie dann sagt, ja klar, mache ich. Sie hat ja auch genug zu tun als Vocal Coach. Ne?
Ja,
hat man ja gehört bei den Kandidaten, dass sie da viel zu tun hat.
Vocal Coach auch von Detlef Stevens unter anderem natürlich.
Definitiv. Ja, übrigens, wisst ihr, wen sie dabei hatte im Studio am Samstag? Natürlich ihre Ehefrau Tané.
Mhm. Sag mal, genau. Gibt's ja gar nicht.
Ja,
das ist doch die perfekte Überleitung, um über die andere große Musikshow zu sprechen.
Ja, das ist deswegen die große Frage. Auch. Schafft Tané den Weg vom DSDS-Studio zum Mask Singer-Studio rechtzeitig, um ins Toast-Kostüm zu schlüpfen? Das ist die große Frage.
Genau, The Mask Singer. Am Samstag zweite Folge gelaufen, zweite Demaskierung. Und natürlich haben wir unseren ersten Punkt geholt. Selma und ich haben beide natürlich auf Daniel Boschi Boschmann, den Waschbär, getippt und haben damit mal wieder recht behalten. Ja, das war recht offensichtlich. Weniger offensichtlich sind noch zwei Kostüme, würde ich sagen, die noch schwer sind. Und zwar der Schuhschnabel, der komplett überrascht hat, finde ich, in der letzten Folge. Also der erste Auftritt war jetzt, sag ich mal, durchschnittlich. Und der zweite war jetzt richtig gut. Und das war jetzt durchaus eben überraschend. Und natürlich der Toast, der immer noch nichts von seiner echten Stimme preisgibt, sondern weiterhin mit verstellter Stimme singt. Und ja, Tané scheint raus zu sein aus der ganzen Nummer, oder?
Hat uns nicht jemand verraten, dass die Studios sehr nah beieinander liegen? Und ich glaube, Tané war jetzt auch nicht, die war ja Backstage bei Juliette, ne? Also ich glaube, die saß nicht im Publikum. Ich weiß nicht, ich habe sie nicht gesehen.
Also ich habe sie auf jeden Fall nicht gesehen.
Nee, sie hat nur Stories gepostet, dass sie
die war, glaube ich, auf der Bühne in der Turbinenhalle Oberhausen gerade.
Ja, genau. Also. Da ist sie mit Norman Langen und Mike Leon Grosch zusammen aufgetreten. Und wir waren nicht da schon wieder. Aber es ist, sie hat jetzt auch, da habe ich natürlich auch gedacht, sie hat ja jetzt eine Kurzhaarfrisur und ihr erinnert euch sicher an Mary Carpendale, hat ja damals immer, als sie zwischen Red und dem Teddy-Kostüm geswitcht ist, hat sie ja immer ihre Haare so ganz streng zurückgegelt und zusammengebunden, damit sie schnell aus der Maske schlüpfen kann. Vielleicht sind die kurzen Haare ja ein Indiz, dass sie immer schnell zwischen DSDS-Studio und Masked Singer hin und her flitzen kann, ne? Wer weiß.
Ich glaube, das geht nicht, dass du während der Show da rausgehst. Also ich glaube, das ist mit den, also mit den Sicherheitsbedingungen. So ja, aber ich glaube, das geht wirklich nicht. Das ist einfach ein zu hohes Risiko. Also
allerdings kann es natürlich auch sein, dass sie die Stories mit Hilfe von Juliette gefaked hat, ne? Weil es waren jetzt keine Stories so, also vielleicht war sie bei der Generalprobe dabei. Es waren halt nur so Stories, man hat so die Bühne gesehen, so Backstage, wo Juliette halt saß. Aber es war jetzt nicht so, dass sie so ein Selfie mit Dieter gepostet hat.
Glaubt ihr schon, dass es Tané ist?
Ich habe einfach nur keinen besseren Tipp.
Das ja, ich auch. Ja, so geht's mir genauso.
Ja, also ich habe noch, was ich gelesen habe, Tanja Schumann, fände ich irgendwie cool. Das irgendwie, weil
vielleicht,
Tanja ist es vielleicht. Ja. Weil allein dafür fände ich das irgendwie ganz cool. Aber ansonsten habe ich echt keine Ahnung. Also ich bin mir relativ sicher, dass es nicht, wie von vielen vermutet, eine Synchronsprecherin ist, weil es ist schon, glaube ich, eine Person, die man kennt. Deswegen eine kleine Person, offensichtlich auch. Deswegen Tanja Schumann fände ich beide cool, habe aber keine Ahnung und die Indizien sagen mir halt auch leider überhaupt nichts.
Ja, es ist ja einerseits ganz schön, aber auf der anderen Seite ist es halt, Indizien bringen nichts, Stimme bringt nichts, dann ist es halt irgendwie so, okay, ja gut, dann warte ich jetzt einfach, bis sich die Person irgendwann entscheidet, irgendwas von der Stimme zu verraten, aber es ist halt kein großes Rätsel, weil ich nicht rätseln kann, also.
Ich mag das Kostüm, ich finde das auch lustig und wie der Käse runtergefallen ist, hat mich sehr erfreut. Aber es ist schwierig zum Raten.
Leichter zu raten ist es beim Schuhschnabel, aber da ist es auch immer fraglicher, ob es sich um einen deutschen Star handelt, finde ich. Weil wir hatten ja wieder dieses Ding, dass die Person nicht selbst spricht in den Indizienfilmen, was dann in der Vergangenheit zumindest bei Paul Potts, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass man auf ihn dann irgendwann gekommen ist, glaube ich. Auch bei Sylvie Mais, glaube ich, war es nicht sie. Kann natürlich sein, dass das irgendwie eine markante Stimme ist, so vom Sprechen her, dass das irgendwie deswegen vermieden wird. Aber von der Stimme bin ich immer noch jetzt, also viel mehr verwirrt noch. Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht Dr. Marc Benecke sein, aber
schade.
Ja, wer ist es sonst?
Gute Frage. Also ich fand ja auch den Jörn Schlönvogt-Tipp nicht schlecht, aber der kann ja eigentlich auch ganz gut singen, aber der ist halt auch offensichtlich gerade irgendwie auf Weltreise. Wobei
genau, auch das habe ich auch gedacht. Also er ist ja gerade bei GZSZ Pause. Also er ist gerade, Dr. Höfer ist gerade bei Ärzte ohne Grenzen in Afrika.
Oh,
schön. Dementsprechend könnte das dahin passen, aber ich weiß nicht, ob er seine Urlaubsbilder so komplett faken würde. Und ich höre ihn auch nicht wirklich raus. Also ich bin super schlecht bei Masked Singer generell, deswegen sollte man generell nicht auf mich hören, aber seine Stimme kenne ich ja sehr, sehr gut und ich würde ihn eigentlich ausschließen. Also ich glaube, ich hätte ihn schon eher erkannt.
ich kann nicht mal mehr jetzt nach dem zweiten Auftritt sagen, ob es nicht vielleicht doch ein Profisänger ist. Weil es war schon der halt in der ersten Show so ein bisschen gestruggelt hat mit der Maske. Kann halt auch sein, aber ich wäre sonst halt auch eher gewesen bei Schauspielern, die ja üblicherweise auch meistens eben Stimmtraining, Gesangstraining haben. Aber mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, ob es nicht vielleicht doch ein Profisänger ist.
Es ist für mich ein absolutes Rätsel, was Diamantula soll. Das ist so peinlich, ey. Wie die dann immer auch dieses Kostüm so inszenieren wollten, als wäre das so mega krass. Und dann ist es aber einfach nur irgendwie so, sieht echt aus wie so ein handelsübliches Halloween-Kostüm von irgendwie so einem Kind, was einfach nur so ein Bettlaken übergestülpt bekommen hat. Und dann hängt hinten so ein Spinnennetz und dann soll es irgendwie eine Verwandlung darstellen. Völliger Quatsch. Und dann ist halt Patricia Kelly drunter, die sich nicht mal verstellt oder irgendwas tut, um ihre Identität zu verschleiern.
Als sie aufgetreten ist, hatte ich Jule auch geschrieben, sie sieht aus wie der Hund von Baskerville, das Kostüm. aber nicht wie eine Spinne. Also ich meine, ja, ich find's cool, dass sie was Neues versuchen. Wir haben hier ein Kostüm, das entwickelt sich jede Woche weiter. Aber Woche 1 und 2 sah halt einfach scheiße aus, muss man halt sagen. Und dann ist es halt auch noch dadurch einfach langweilig. Natürlich singt Patricia super, da keine Frage. Aber es ist halt super öde, weil man sie sofort erkennt beim ersten Ton.
Ich habe Adele damals gehört. Adele, bei Big Performance.
Oh ja, stimmt, ein internationaler Superstar. Und wäre witzig, wenn sie das wäre ein Moment, den ich feiern würde, wenn sie unter dem Diamantula-Kostüm die Adele-Maske noch trägt. Da wäre ich dabei. Seid ihr euch denn sicher beim Igel? Weil ich bin mir noch überhaupt nicht sicher beim Igel.
Wir haben ja Inka Bause, verschiedene andere Namen, die ich dann eher ins Spiel gebracht habe, aber.
Ja, ich habe da halt auch mal probiert, Indizien zu sammeln, weil ich fand halt Inka Bause und Sabrina Mockenhaupt sind so die Namen, die mir am besten gefallen, erstmal, die ich mir vorstellen kann. Ja, ich habe dann mal geguckt, weil wir hatten ja dieses Poster von der Raupe im Zimmer und habe ich mal geguckt, hat irgendwer von den beiden eine Connection zu Sandy Mölling? Beide haben eine Connection zu Sandy Mölling, muss man sagen. Sabrina Mockenhaupt und sie sind beide Sabrina Mockenhaupt und sie waren beide beim Women's Run. Und jetzt kommt's, ein TV-Format, an das ich mich überhaupt nicht mehr erinnere, was ich wahrscheinlich auch nie gesehen habe. Inka Bause hat das Format Die singende Firma oder so moderiert. Und da war Sandy Mölling Coach von einer der Firmen. Und ist eigentlich, also ich meine, das ist vielleicht sogar noch ein ganz geilerer Tipp als dieser Women's Run, wo beide gelaufen sind, weil das ein Format ist, daran erinnert sich wahrscheinlich wirklich niemand mehr. Und deswegen kommt auch diese Connection bei keinem irgendwie an. Also grundsätzlich wäre Sabrina Mockenhaupt diese Geschichte mit dem überbesorgten Igelvater. In ihrer Biografie steht, ihre Eltern waren immer so, ja, Kind, mach doch deine Ausbildung erstmal zu Ende, während sie davon geträumt hat, vielleicht werde ich Soapstar. Das passt eigentlich auch ganz gut zu der Igelgeschichte. Was auch interessant ist, war, es gab so ein online-exklusives Indiz, da war für eine Sekunde so ein Leuchtturm zu sehen, der zu 90% nur eingeblendet wurde, wahrscheinlich damit die ZuschauerInnen denken, das muss Ina Müller sein. Aber zu 10% habe ich auch probiert, Leuchtturm-Connections zu beiden zu finden. Und wenn man sich Mühe gibt, findet man auch zu beiden eine Leuchtturm-Connection. Aber es ist beides nicht hundertprozentig überzeugend. Aber wie so häufig bei den Hinweisen, wenn du einen Namen im Kopf hast, kannst du dazu alle Hinweise irgendwie drauf deuten. Also ich finde auch die beiden Namen momentan noch am spannendsten. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht Stefanie Kloß ist, nicht Nadja Benaissa und wer sonst noch so alles vermutet wurde, sondern eher eine von den beiden.
Ja, also für mich ist es Sabrina Mockenhaupt immer noch, die Stimme ist für mich einfach nicht Inka Bause. Inka Bause ist für mich eine höhere Stimme einfach. Ja, das ist für mich das Hauptding.
Ich kenne halt, sie hat ja auch manchmal bei Bauer sucht Frau gesungen. Das klingt für mich anders. Natürlich anderer Stil und bla und alles. Aber Sabrina Mockenhaupt, ich habe da mal gegoogelt. Es gibt ein Video, auf dem sie I Will Always Love You singt. Das ist allerdings 12 Jahre her. Ist halt mehr gegrölt und klingt jetzt deutlich besser, was da kommt. Aber könnte schon hinkommen von der Stimmfarbe her, wie wir hier so gerne sagen.
Die bekannte Stimmfarbe.
Die Stimmfarbe, genau. Ja. Könnte das hinkommen. Also dieses, ihr hattet ja, glaube ich, auch Annette Möller, hatten wir auch mal so, oder hattet ihr mal genannt, fand ich auch nicht schlecht, aber da hatte ich jetzt auch noch mal bei Song Clash reingehört, wo sie ja vor kurzem erst aufgetreten ist und sie hat nicht dieses leicht kratzige, was der Igel in der Stimme hat. Das hat sie nicht.
Sehr gut, dann haben wir The Masked Singer immer noch ein paar Rätsel da, die uns mal mehr oder mal weniger interessieren, würde ich sagen. Beef gibt's jetzt nochmal und das liegt daran, dass wir nicht sofort ins Spiel gehen, sondern tatsächlich erst über eine Serie sprechen wollen und vor allem, also klar, Jula, du hast auch eine Folge gesehen, ne?
Ja.
Aber vor allem Jana hat schon sehr früh von der Serie geredet. Ich wusste auch, dass diese Serie bald kommen wird und habe mich da drauf gefreut. Beef, eine Serie bei Netflix, die auch dort in den Charts, glaube ich, mittlerweile, glaube ich, relativ weit oben ist.
Mhm.
Und für mich auch von einem Menschen kommt, den ich aufgrund seiner Vita schon erstmal interessant finde, und zwar Lee Sung-jin, der bei Dave, Tuca and Birdie und Undone mitgemacht hat. Überhaupt ist es so, diese Tuca and Birdie, Undone, BoJack Horseman Schule, das zieht sich auch ein bisschen durch den Cast und durch mehrere Menschen auch hinter der Kamera. Also das kommt alles so aus diesem Stall in Hollywood, den ich ja sehr gerne mag, diesen Stall. Und ich mag das Wort Stall auch, wie man gerade merkt.
Ja. Elegante Überleitung von BoJack Horseman zu Stall. Ja, genau. Nicht schlecht. Das liebgemeinte, die liebgemeinte Drei-Punkte-Kelle.
Danke. Wir haben natürlich zwei Leute im Cast mit Steven Yeun, ne, von auch Tuca and Birdie, Invincible, von Nope hat er gerade auch mitgespielt erst.
Ja.
Und Ali Wong, die natürlich vor allem Comedian ist, aber eben auch Schauspielerin, Tuca and Birdie eben auch. Also Ali Wong, Steven Yeun ist auch sozusagen eigentlich die beiden Schauspieler, die auch so rausragen, weil es geht um zwei Menschen, die Beef miteinander haben. Und jetzt, weil Jule eine Folge gesehen hat und sozusagen diesen Auftakt machen kann, sag du kurz die Ausgangslage. Was ist der Beef? Um was geht's?
Gott, aber da bin ich nicht auf vorbereitet jetzt gewesen, dass ich das nicht
so jetzt komm, sein. Das ist ja
es geht um Beef.
Fleisch, fertig. es gibt auch, oh Gott, scheiße. Oh Gott, ich krieg das glaube ich nicht hin. Das hast
Road du Rage. Ich helfe dir.
Ist das hier Quiz of Speed Teil 2 oder was?
Ja. Wenn du jetzt noch sagst Teaser.
Ja.
Nein, aber es geht auch um zwei Menschen, die hier Streit miteinander haben, weil es einen Stinkefinger gibt. Ne? Ja. Der Typ fährt rückwärts, parkt aus, dann geht auf einmal so ein Jeep dazwischen und da schaut dann ein weiblicher Arm raus und zeigt diesem Mann einen Stinkefinger, weil sie ihn gerade quasi geschnitten hat. Und es ist halt so ein typischer kleiner Zwischenfall auf dem Parkplatz, wo man so irgendwie kurz fast einen Unfall gebaut hätte, aber es ist nichts passiert. Aber dieser Stinkefinger nervt ihn so sehr, dass er hinter der Frau herfährt und es zu einer Verfolgungsjagd kommt, weil er das eben nicht auf sich sitzen lassen kann. Man hat auch davor schon so eine Szene, dass er todesgenervt ist, weil er irgendwie im Elektromarkt seine Sache nicht zurückgeben kann an der Kasse und so. Sie genauso, sie ist auch genervt und so. Also beide haben so einen super nervigen Tag, alles klappt nicht und dann begegnen sie sich da auf diesem Parkplatz, sie sehen einander auch nicht, sondern sie sehen nur, oder er sieht nur ihren Arm sozusagen, oder er sieht nur einen Arm, er weiß noch nicht mal, ob es Mann oder Frau ist, er denkt die ganze Zeit, es sei ein Mann auch noch. Und dann geht's ab. Ja, also das ist wirklich die Initialzündung und es erinnert mich so ein bisschen an, habt ihr damals Run gesehen, auch wo Phoebe Waller-Bridge auch mitgespielt hat? Bei HBO?
Nee.
Auch so super einfaches Konzept, einfach nur wo quasi der Name schon Programm ist. Also es ging nur darum, dass eine Person von der anderen weggelaufen ist. Und hier ist es wirklich dieses Beef. Zwei Menschen haben Streit miteinander, alles nervt. Und es ist so ein typisches, ich kann das jetzt nicht auf sich sitzen lassen. Ich muss jetzt da hinterher und der Person sagen, was ich jetzt von ihr denke. Und dann schaukelt sich das halt so hoch. Das ist meine Beschreibung von Beef, oder? Das passt so.
Ich glaube, man kann sagen, es geht um einen Konflikt zwischen zwei Personen, der immer absurdere Ausmaße annimmt, um es kurz zusammenzufassen. Ich finde es ganz geil. Was ich daran mag, ist, das spielt so ein bisschen, es kennt ihr bestimmt so, wenn man im Alltag so diese Mini-Rache-Fantasien manchmal hat. Du bist in der Bahn und dann willst du einsteigen und dann kommt aber einer raus. Nee, du willst aussteigen und dann kommt einer rein und der wartet nicht, bis du ausgestiegen bist und drängelt sich rein. Und du denkst dir dann, oh Mensch, würde ich dem jetzt gern Bein stellen. Oder irgendwer sitzt
das
neben
dir. Das ist ja noch harmlos.
Hört super laut.
Ich stehe an der Kasse, ne? Ich stehe an der Kasse. Die Kasse ist ganz voll. Eine andere Kasse macht nebenbei auf und die Person hinter mir drängelt sich vor mich an diese neue Kasse. Das ist für mich, wo ich immer dann wirklich, da will ich wirklich den Messerblock nehmen und hinten richtig in den Rücken rein. Wo ich wirklich immer, also mit Beinstellen ist da nichts mehr, ne? Da ist für mich komplett.
Ich war jetzt mehr so bei im Kino redet einer und ich stelle mir vor, dass ich dem seine Cola über den Kopf schütte, aber nicht gleich beim Messerblock. Ich war jetzt auch bei den harmloseren Rache-Fantasien, aber ist okay. Ja. Wir wissen Bescheid im Supermarkt, wenn wir mal hinter dir stehen.
Ja, aber das ist ja auch wirklich asozial. Dann
weiß ich Bescheid.
Aber das ist ja Vordrängeln, ne? Also natürlich habe ich das Recht vorzugehen, vor allem wenn du dann irgendwie eine Melone hast oder so und dich dann da vordrängeln willst und ich habe meine ganze Einkaufstüte, Also,
wieso ist diese Diskussion gerade so unglaublich deutsch?
Ja. Nein, das ist doch nicht deutsch. Es ist doch klar, dass man den einen vorlässt, der vor einem in der Schlange steht. Klar, es ist eine neue Kasse, aber es ist ja trotzdem ein Warteprozess. Ich warte länger als er, also darf ich doch als Erster dahin.
Ja, also mich stört es jetzt nicht so, muss ich sagen.
Ja, also ich denke mir auch, mich stört es mehr, wenn die Leute mir so hinten immer reinfahren mit dem Einkaufswagen und dann sagst du was, können sie mir bitte nicht hinten reinfahren und dann sagen die sowas wie, keine Sorge, es kommt kein Blechschaden da. und du denkst, ich gebe dir gleich Blechschaden in dem Gesicht. das sind mehr so die Sachen, die mich dann aufregen. Aber Kasse, denke ich mir, da gilt das Gesetz der Straße. Wer halt schneller ist.
Du bist so ein Arschloch, die dann so richtig sich vordrängelt. Das ist ja unglaublich.
Ich gebe zu, ich bin manchmal sehr sneaky, wenn es darum geht, irgendwo zuerst einzusteigen oder zuerst mich anzustellen. Ja, ich gestehe.
Unglaublich.
Kommt mit dem Messerblock und auf mich auf. Ich nehme es an. Ist okay.
Naja, aber Beef, ne? Also klar, gibt es auch noch Nebenfiguren, ne, die auch eine Rolle spielen, vor allem ihren Mann, ne, von Amy, der auch eine super Nervbacke ist, so. Von Beginn an eigentlich so richtig nervig, so, weil er so ein ganz Lieber ist, der aber auf diese liebe Art so ganz eklig ist irgendwie. Bei Danny, also Steven Yeun, ist es ja sein Bruder ist es, ne? Oder sein jüngerer Bruder, genau. Der so eine, auch, also generell ist es super timely, wie ist die, what's the word in German? It's also sehr aktuell, so gesehen.
Dennis war gerade wieder 2 Wochen in Australien.
Genau, aber es spielt so sehr mit sehr aktuellen Sachen. Also zum Beispiel, der Bruder ist halt so Krypto-Typ, ne? Der bietet die ganze Zeit irgendwie Krypto-Währungen.
Damit konnte ich mich sehr gut identifizieren.
Weil du auch auf Krypto setzt?
Ja.
Okay.
So, ja.
Schweigen.
Erklärst dich weiter.
Okay, Themawechsel.
Du massiv in Schulden, Peter Zwiebel.
Nein, ist genau das ist passiert, wie Danny, als er die 20.000 in Krypto investieren wollte.
Ja, genau. Also, ich weiß ja nicht, was ihr habt. Mir geht's gut. Also, ich habe gut angelegt.
Okay. Hast du auch noch Tipps für uns irgendwie so?
Ja. Ich habe mich noch nicht gut angelegt. Also, wenn du bist jetzt in dem Vergleich mehr die Amy, ich bin mehr so der Daniel, glaube ich.
Ja, ja, also ich kann euch den privat mal Tipps geben. Ja. Wie ihr euer Geld anlegt.
Also unter dem Rabattcode Jule könnt ihr ab jetzt Bitcoin kaufen. Könnt ihr dann,
Jule, wenn du gehackt wurdest, zieh morgen ein rotes Oberteil an.
Gut.
Ja, Krypto. Auf jeden Fall. Nee, was ich auch spannend fand ist oder schön fand, ist, dass man zum ersten Mal, glaube ich, so richtig Instagram-Messages in einer Serie sieht. Mhm. Also habe ich noch nie so gesehen und das fand ich so realistisch, wie die dann auch auf dem iPhone so die Instagram-Messages so nach rechts weggeswiped hat. Also so kleine Entscheidungen, dass man echte Apps nimmt und dass es irgendwie alles auch so echt aussieht. Das fand ich sehr cool. Es hat sich wirklich angefühlt wie 2023, finde ich, die Serie.
Ja, das stimmt. Also ich fand es allgemein, es fühlte sich dafür, dass man sich denkt, es passiert so viel Absurdes in dieser Serie, fühlte es sich an anderen Momenten halt wahnsinnig lebensnah an. Wenn man sich dachte, so, das kennt man aus dem Alltag. Den Lebensstil von zum Beispiel Amy in ihrem Riesenhaus vielleicht nicht so, aber den Rest schon. Aber das ist halt auch was ich, man hat natürlich so Parasite im Kopf, der Film, der ja auch so von der Kluft von Arm und Reich so gehandelt hat. Und das fand ich halt auch schön dargestellt in der Serie, dass du halt zwei Menschen hast, die so komplett unterschiedliche Lebensstile führen und beide trotzdem diese immense Unzufriedenheit und Wut in sich tragen und immer so durch so kleine Entscheidungen in der Serie immer irgendwie so miteinander verbunden sind. Also sei es so Szenen, die so gespiegelt wurden oder in der einen Szene, die ist mir in Erinnerung geblieben, war glaube ich auch in der ersten Folge, in der Amys anstrengende Schwiegermutter sagt, sie mag es nicht, dass ihre eine Schwägerin oder so immer so laut kaut und dann Schnitt, hast du Steven Yeun, also Danny, der im Restaurant sitzt und super laut diesen eingelegten Rettich kaut und solche Dinge halt. Und das finde ich immer ganz schön.
Also ich muss dann eine Vergleichsserie die ganze Zeit denken, und zwar Killing Eve natürlich. Also ich finde, es ist so ein bisschen heterosexual Killing Eve.
Also, ja, stimmt.
Weil es gibt zwei Menschen, die absolut im Zentrum stehen, die so eine weirde Faszination, aber auch Hass füreinander haben. Und es ist auch ähnlich, sag ich mal, gefilmt. Es hat auch verschiedene Drehorte. Es ist durchaus hochwertig produziert und so. Also es ist für mich schon sehr nah dran an dieser Killing Eve-Faszination von Staffel 1 vor allem. Also ich finde, auch von der Qualität her jetzt, um das schon mal vorwegzunehmen, kommt für mich ähnlich ran. Also für mich bisher auch eine absolute positive Überraschung in diesem Serienjahr, auch wenn natürlich man einiges erwarten darf, aber ich finde die Erwartungen absolut erfüllt bei Beef. Also letztendlich, was ich eben auch so toll finde daran, es ist eine Original-Serie, es ist basiert auf nix, glaube ich, und man weiß zu keiner Sekunde, wohin das jetzt geht, weil es eben von dieser Ausgangssituation einfach, also es geht bis zur Unendlichkeit sozusagen, und die können sich so stark reinsteigern. Es kann immer noch eine absurdere Situation geben und noch eine hasserfüllte Emotion, die sie dann irgendwie noch weiter treibt und so. Also es endet dann bestimmt irgendwann, aber ich bin noch nicht am Ende, deswegen lasse ich mich da erstmal davon noch überraschen und ich kann es mir noch gar nicht ausmalen, wo das hingeht.
Es ist ein Wild Ride, sage ich mal. Ich bin ja sowieso immer interessiert, wenn dran steht, hier von A24 produziert, und in diesem Fall hat es mich auch, hat es mich in diesem Fall auch wieder überzeugt, sage ich mal. Es ist halt wahnsinnig stressig irgendwie, diese Serie. Du hast viele Momente, wo du da sitzt und dir denkst, muss das jetzt sein? Du übertreibst jetzt irgendwie. Was soll das? Und ich habe irgendwo in der Review gelesen, da stand Anxiety-Inducing, und ich dachte mir, das trifft es irgendwie ganz gut. Das ist das Gefühl, das ich dabei habe, wenn ich diese Serie schaue. Aber ich schaue sie dabei gerne.
Tolle Songauswahl auch noch, muss man sagen.
Ja,
ne?
Also es ist halt immer wenig Musikeinsatz eigentlich, aber wenn, dann trifft's. Und vor allen Dingen hat ja jede Episode am Ende eben einen so einen Song, der perfekt passt, alles so 90s Alternative Rock in die Richtung so ein bisschen, und der auch die Episode oft ganz schön zusammenfasst. Genau wie die Title Cards mit den Gemälden.
Stimmt, das fand ich auch recht original. Ja. Also wenn man 2023 als Serie schauen will und so gerade auch so Road Rage und irgendwie dieses genervte, abgehetzte, nervige Alltagsleben, dann sollte man Beef schauen. Kann natürlich auch verstehen, wenn man sagt, okay, ich will damit gar nichts zu tun haben in meiner Privatsphäre, dann sollte man dafür nicht reinschauen, aber ich finde, es lohnt sich absolut. Also schaut rein bei Beef, der Fernsehen für alle Serientipp. So, und jetzt spielen wir noch was, und wie immer, wenn es natürlich so ist, dass ich euch noch nicht genau verraten habe, was wir spielen, dann geht es natürlich jetzt in eine gefährliche Richtung für Jule in diesem Fall.
Oh nein.
Weil Jana ist ja schon angetreten. Jana hat ja die erste Folge von Quiz auf Speed Staffel 3 eröffnet, hat legendäre 15 Punkte vorgelegt, und dementsprechend muss jetzt Jule ran.
Oh Gott. Wir haben neulich noch drüber gesprochen, und dann meinte sie noch vor der letzten Episode, die sie mit Anni, glaube ich, aufgenommen hat, meinte sie noch, oh Gott, ich hoffe, ich muss nicht auch ins Quiz of Speed. Und dann meinte ihr seid doch zu zweit, ne, bestimmt.
Ja,
nicht.
Genau.
Und jetzt,
Nee, ich habe es eigentlich perfekt gefunden, weil du kannst jetzt quasi mitzählen, Jana, dann haben wir auch eine Unparteiische noch dabei, hoffe ich doch. Und
Jule hat 55 Punkte gemacht, glaube ich.
14,5.
Ja, schon 14,5. Mehr, bitte nicht 15. Du willst mir das Zählen überlassen. Erinnerst du dich nicht an die Matheaufgabe, die ich beim ersten Quiz auf Speed hatte? Habe ich bis heute noch nicht rausgefunden, wie viel das jetzt war.
Oh Gott.
Deine Aufgabe, innerhalb von 2 Minuten so viele Fragen wie möglich richtig zu beantworten. Es geht auf Zeit. Ansonsten dürften keine Fragen mehr da sein. Jana, wie gesagt, war die Einzige, die bisher angetreten ist, mit 15 Punkten eine sehr gute Leistung gebracht hat.
Ja, das erhöht voll den Druck.
Ja, aber die Plätze dahinter sind auch schön, muss man sagen. Ne? Also,
ach so, ja, toll.
Wenn ich es schaffen kann, kann jeder es schaffen. So müsst ihr es denken.
Alles klar. Es geht los mit folgender Frage. Welcher Promi wurde Dancing Star 2022?
René Caselli.
Richtig. Wie heißt der Haushund von Mickey Mouse?
Goofy.
Pluto. Wie heißt die App, mit der man bei ProSieben live über Sendungsinhalte abstimmen kann? Richtig. Woraus besteht eine Kerze hauptsächlich?
Wachs.
Richtig. Welcher Schauspieler verkörpert Barney Stinson?
Neil Patrick Harris.
Richtig. Wie heißen die kleinen Maskottchen des ZDF?
Mainzelmännchen.
Richtig. Welcher Twitch-Streamer steht hinter der Join-Show Get Away?
Montana Black.
Richtig. Womit wird das Erdgeschoss üblicherweise abgekürzt?
EG.
Richtig. Nenne einen Joker bei Wer wird Millionär?
Telefonjoker.
Richtig. Auf welchem Sender läuft der Kölner Treff?
WDR?
Richtig. Welcher Schlumpf trägt als einziger eine rote Mütze?
Keine Ahnung. Seppel?
Papa Schlumpf? Wie hieß die von Stefan Raab produzierte Sendung, in der die beste Erfindung des Jahres gesucht wurde?
Das Ding des Jahres.
Richtig. Wie viele Gänge werden üblicherweise beim perfekten Dinner sind?
3.
Richtig. Wie heißt die Supernanny?
Weiß ich nicht.
Katja Saalfrank, nenne den Titel eines deutschen Romans.
Roman Der Schwarm?
Richtig. Welcher Politiker ließ sich bei Amazon von Teddy Teclebrand zum Stand-Up-Comedian ausbilden?
Oh, weiß ich nicht. Weiter.
Karl Lauterbach, wie heißt die Schwester von Arya Stark in Game of Thrones?
Sansa.
Richtig. In welcher Filmreihe steuert Kapitän Florian Silbereisen durch die Meere?
Traumschiff.
Richtig. Wie nennt man das Grillgericht, bei dem man Fleisch und Meeresfrüchte oder Fisch serviert werden?
Scampies?
Surf and Turf.
Okay, ja gut.
Wie heißt die Hauptfigur aus Die Sopranos mit Vornamen?
Oh, keine Ahnung, Alter.
Tony, für welchen Sender arbeitet Professor Dr. Harald Lösch?
ZDF.
Richtig, wo läuft die deutsche Version von Queer Eye?
Netflix.
Richtig, und damit ist die Zeit vorbei.
Und wenn ich richtig gezählt habe, waren das 16 richtige Antworten.
Was?
Nein, das gibt's.
Doch, nein! Doch. Oh mein Gott.
Aber ich kann auch kein Mathe.
Alter. What?
Ja, Jule, das ist doch mal ein Ding. Also es passiert hier noch Zeichen und Wunder. Also das ist ja unglaublich. 16 richtige Antworten innerhalb von 2 Minuten.
Ich bin so geschwitzt. Yeah. So fertig. Oh, vor allem so bei Dancing Star, da dachte ich zuerst, irgendwie habe ich das so nicht gepeilt mit Let's Dance, sondern ich dachte erst so an The Masked Dancer.
Ja, wenn du das jetzt nicht gewusst hättest, das wäre schon ein bisschen unangenehm.
Oh mein Gott.
Ja, nicht schlecht. Glückwunsch, 16 richtige Antworten, damit natürlich Platz 1 aktuell. Jana, wie fühlt sich's an?
Ich kann damit leben. Es ist okay.
Also in dieser Staffel ist alles möglich, deswegen wollen wir mal abwarten noch. Also ob da nicht doch jemand drüber kommt, weil es war ja auch ein paar falsche Antworten dabei. Das heißt, es ist noch Luft nach oben. Das Format ist noch nicht zu Ende erzählt sozusagen. Da geht noch mehr. Also sind wir auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was da noch passiert. Jule auf jeden Fall richtig abgeliefert. Ihr könnt ihr natürlich herzlichen Glückwunsch aussprechen bei Twitter unter @julespazk. Ne?
Ja.
Oder Jana, ihr könnt ihr sagen, wird schon, also okay, es geht weiter.
Wenn ich falsch gezählt habe, könnt ihr mir auch schreiben.
Absolut, unter @petitkrack, sowohl bei Instagram als auch bei Twitter natürlich, TikTok natürlich auch, da kann man auch bei mir vorbeischauen, @derdistadödel auch bei Twitter oder bei Instagram geht das natürlich auch. 5 Sterne könnt ihr hinterlassen bei Spotify und bei Apple Podcasts. Und bei Spotify auch noch Kommentare hinterlassen. Das geht auch. Das bringt uns auch immer weiter. Also, jetzt sage ich danke für diese intensive Folge an Jule und Jana.
Danke.
Danke
für die
Einladung.
JMJ.
Ja,
nächste Woche.
Voller Glücksgefühle.
Verständlich. Nächste Woche dann alles zum Kampf der Reality Stars. Folge 1. Das wird ein absolutes Highlight. Ich freue mich da sehr drauf. Temptation Island geht weiter. Und wir finden bestimmt noch was anderes, was wir auch gucken können. Succession, eine unglaubliche Folge dieser Woche. Ich denke, da werden wir in der nächsten Woche drüber reden. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal noch einen Besuch mit der Supernanny im Erdgeschoss planen. Bis dann.